Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem endlich wieder mal
Clan Silur Podcast.
Clan Silur Podcast. Das hat lang gedauert. Viele haben gedacht, uns gibt's nicht mehr. Vielleicht haben uns auch schon einige abgeschrieben. Aber die ganzen Hater müssen wir enttäuschen. Uns gibt's immer noch. Wir sind da. Und Hannes und ich, habt ihr ja vielleicht schon an der Stimme erkannt, dass ich hier mit dem Hannes sitze. Und ich sag heute, ich sitze mit ihm, weil sonst haben wir ja die Podcasts tatsächlich immer so über Computer, online, über das World Wide Web aufgenommen. Und jetzt haben wir es tatsächlich mal geschafft, seit ewig langer Zeit wieder mal am Fluss zu hocken. Es ist Vollmond, Anfang September, fühlt sich schon an wie Herbst.
Ja.
Und dann haben wir uns gedacht, dass wir einfach mal wieder für euch lieben Süßen einen kleinen Podcast hier zusammenhämmern. Und ehrlich gesagt, finde ich persönlich die Idee auch gut. Hannes ist so mittelmäßig motiviert, weil das kann ich euch sagen, es geht jetzt schon gegen 12, also es ist schon irgendwie mitten in der Nacht. Und das war jetzt eher so mein Vorschlag, dass wir hier noch eine aufnehmen.
Also ich finde, das ist eine Lüge, was du da gerade verbreitest. Also dass es dein Vorschlag war, stimmt, aber also mittelmäßige Motivation, das ist eine knallharte Unterstellung, also eine falsche Unterstellung.
Ja, okay, aber es war jetzt schon so, wenn ich jetzt gesagt hätte, hier wollen wir das jetzt heute wirklich noch machen. Also es hätte jetzt keine große Überredungskunst gebraucht, damit du gesagt hast, nee, komm, wir legen uns einfach ab.
Ja, das stimmt, nur wenn du dann weiterdenkst, wäre ja klar gewesen, morgen wäre es auch schwierig geworden, den noch zu machen. Und das mal machen war klar, also müssen wir ihn jetzt machen. Ist genau. Ja logisch.
Und was ich kann euch ja an dieser Stelle schon auch noch sagen, dass wir an diesem Wochenende auch ein Session-Video aufgenommen haben, was auf dem Clan Silur-Kanal entweder, wenn ihr das hört, schon erschienen ist, wovon ich eigentlich ausgehe, oder kurz nach diesem Podcast erscheinen wird. Das heißt, wenn ihr das Video noch nicht geschaut habt, dann guckt mal nach auf dem Clan Silur-Kanal, Clan Silur TV bei YouTube. Höchstwahrscheinlich findet ihr das Video. Und ja, ansonsten müsst ihr euch ein bisschen gedulden, weil dann kommt der zeitnah.
Was noch vielleicht vorab eine gute Info für euch ist, wir haben ja gesagt, wir sitzen am Wasser. Das heißt, wenn ihr hier mal hört, irgendwie, dass ein Stuhl knarzt oder dass irgendwie mal im Stuhl gewackelt wird, weil hier der Untergrund nicht so ganz eben ist, oder wenn ihr vielleicht, oh, wenn ihr das jetzt gehört habt, das war kein nix vom Stuhl, das hat einen anderen Hintergrund gehabt.
Das war ein Hosengeräusch.
Nee, aber dann wisst ihr, wo das seine Ursache hat, wo die Geräusche ihre Ursache haben. Und was noch dazu kommt, wir haben hier auch Klamotten an, vor allen Dingen ich hier, ein bisschen Thermoklamotten, und die rascheln halt dann, wenn man sich mal ein Stück weit bewegt. Und die brauchen wir aber jetzt halt auch einfach, weil es hier nicht mehr ganz so warm ist, und ja, da wisst ihr Bescheid.
Ja, aber die wissen ja eh Bescheid, dass man die von uns selten Hochglanz-Studio-Qualität erwarten kann. Weder bei den Videos und schon mal gar nicht beim Podcast. Also
man kann die schon erwarten, aber man kriegt sie halt nicht.
Ja gut, genau. Also selbst wenn das erwartet wird, ist es halt in der Realität immer anders. Wie so oft im Leben. Ja.
Unplugged. Weltsangeln.
Unplugged. So, bevor wir jetzt hier in die Thematik einsteigen, wir haben uns natürlich eben auch mal überlegt, worüber wir mit euch reden oder worüber wir uns unterhalten und ihr dann wiederum da zuhört. Vielleicht trotzdem nochmal zwei Sätze, warum das hier bei uns immer so schwierig ist, dass wir diese Podcasts und auch die Videos so regelmäßig produzieren. Ja. Also ich fange am besten mal kurz mit den Videos an. Ihr habt das ja so mitbekommen. Ich habe die letzte Zeit immer mal wieder diese Blank-Weltmeister-Videos gemacht mit dem Sascha. Und ihr könnt euch beruhigen. Vielleicht denken jetzt schon manche, jetzt sitzt er da mit dem Hannes, der Sascha ist nicht dabei. Die haben bestimmt Stress. Nein, haben wir nicht. Dem Sascha geht's gut. Ich bin noch weiterhin mit dem Sascha extrem gut befreundet. Wir telefonieren noch einmal die Woche, mindestens einmal. Wir sehen uns auch regelmäßig, aber wir haben tatsächlich im Moment eigentlich fast gar keine gemeinsame Angelzeit. Und wenn wir mal Angelzeit haben, dann sind das immer irgendwelche komischen Sachen, wo man eigentlich auch kein Video von machen sollte. Und von daher ist es einfach, ich sag mal, dem Zeitfenster und den sich verändernden Lebenssituationen von uns beiden geschuldet, dass jetzt da die letzte Zeit so wenig passiert ist. Aber ich habe es ja gerade gesagt, wir haben jetzt hier bei diesem Wochenende wieder mal ein Video aufgenommen, und ich werde jetzt definitiv auch versuchen, nein, ich werde nicht versuchen, ich werde jetzt in Zukunft wieder regelmäßig Videos machen. Ich habe auch schon ein paar Ideen, wie ich das mache. Das wird natürlich auch immer noch mal mit dem Sascha sein, auch immer wieder mal Blank-Weltmeister-Videos, aber nicht 5 oder 6 Stück im Jahr, sondern wir werden jetzt wieder eine Wintertour machen. Davon gibt es ein Video mit dem Sascha und mir. Dann bin ich jetzt mit Hannes mal unterwegs, dann machen wir 2 ein Video. Es wird Videos von mir alleine geben. Also ich will das ein bisschen flexibler handhaben, weil es ja einfach darum geht, dass der Clan-Silur-Kanal einfach ein bisschen am Leben gehalten wird, weil es ist ja schon unser Baby. Den gibt es ja schon ewig lange. Und das wissen ja wahrscheinlich die meisten von euch gar nicht, dass es den Clan-Silur schon so lange gibt, dass wir eigentlich, ich meine jetzt, so Selbstloben ist immer scheiße, ja. Aber wir haben ja gestern Abend gerade drüber geredet. Wir waren tatsächlich so der erste YouTube-Kanal, der sich mit dem Thema Welsangeln beschäftigt hat. Und so diese Erklärvideos, wie man heute im Internet ja zugeschüttet wird, damit haben wir tatsächlich seinerzeit mal angefangen.
Das waren also, tatsächlich, oder? Da waren wir die Ersten. Das war damals auch ganz einfach erklärt, warum. Es ging darum, der Angelzeitschrift, der Cats Illustrated, der Weltzeitschrift, die wir gemacht haben, zusammen mit Simon Stallerpras, dass wir eine Beilage-DVD hinzufügen wollten. Und da gab es halt dann immer dieselben Autoren sozusagen, beziehungsweise, wie sagt man das, Videodarsteller, nämlich
Protagonisten,
Stefan Seuss, Benjamin Gründer, Carsten Zeck. Das waren immer die, die was bringen konnten und natürlich auch wir selbst. Und dann haben wir halt gesagt, was könnten wir da machen? Und klar war es damals für uns auch schon interessant und die größtmögliche Zielgruppe, wenn man den Neueinsteigern was bietet. Und deswegen haben wir das gemacht. So ist das damals entstanden. Und dementsprechend waren wir da tatsächlich die Ersten. Ihr könnt uns auch verbessern, wenn ihr also irgendwo noch Videos findet, die noch älter sind, mit irgendwelchen Tutorials oder Einsteigertipps oder wie auch immer, dann lassen wir uns da auch gerne verbessern oder eines Besseren belehren. Aber nach unserer Ansicht waren wir da tatsächlich die Ersten und ich glaube, jetzt haben wir es auch oft genug gesagt.
Ja, wir waren die Ersten. Ja, und für diejenigen, die sich das vielleicht auch nochmal angucken wollen, wie wir damals da vor der Kamera standen, also wahrscheinlich werdet ihr uns gar nicht erkennen, weil ich hatte damals noch wirklich lange, volle Haare. Heute habe ich ja nicht mehr so viele Haare, nur noch im Gesicht. Und Hannes sah auch echt aus. Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, war der 18. Und als diese Videos entstanden sind, war der 18,5. Das heißt, er war wirklich noch ein ganz junger Mann und dementsprechend sahen wir da beide anders aus. Und für diejenigen, die sich das noch nicht angeguckt haben, die findet ihr nach wie vor immer noch auf dem Clan-Silur YouTube-Kanal. Und selbst wenn vielleicht das ein oder andere vom Wissen überholt ist, ja, wenn voll. Da vielleicht auch schon
natürlich
das heute alles wieder ein bisschen anders ist.
Gibt's wir meinen die Dinge ja selber mittlerweile eben, anders als genau. Damals in Teilen, weil sich alles weiterentwickelt. Ja.
Die Entwicklung geht immer weiter, und aber trotzdem, guckt euch das mal an. Wenn ihr am besten Falle, oder ihr zumindest könnt ihr euch ein bisschen schmunzeln, oder?
Ja, schmunzeln können wir selber auf jeden
wir
Fall
können ja viel, wenn wir uns
die Dinge angucken. Und nee, ich denke, es ist ein netter Zeitvertreib, weil gerade, also mir geht's so, ich gucke halt wirklich fast kein normales Fernsehen daheim. Meistens, wenn ich auf der Couch sitze, ist YouTube an und dann gucke ich Angelvideos. Ich gucke auch die Angelvideos, die ich gut finde, gucke ich auch gerne mal 5-mal. Nicht direkt hintereinander, aber immer mal wieder. Und gerade irgendwie dann so gegen im Februar, wenn halt nicht mehr viel nachkommt und man schon so einen ganzen Winter das YouTube da durchsucht hat nach Angelvideos, dann ist es halt irgendwann so, dass man nicht mehr weiß, was man gucken soll. Und dann ist halt genau so ein Kanal, von dem man gar nicht weiß, was da alles noch für Schätze drin liegen, ist richtige. Und deswegen empfehle ich euch, schaut euch das mal an, geht da mal in die Tiefe, klickt euch mal bis ganz hindurch oder bis ganz an den Anfang sozusagen und dann habt ihr echt einiges krass an Futter. Gut.
Ja. Es sind ja nicht nur die Erklärvideos von der Cats Illustrated, sondern da gibt es ja auch so Sachen, wir haben ja damals auch mit der Wallerwelt, damals war ja der Markus Eule hatte ja noch die Wallerwelt, da war der Jan Klöchter sein Guide und in der Zeit haben wir da auch Sommertouren hingemacht, damals die Leserreise von der Cats Illustrated und da gibt's auch 2 Videos davon und die gibt's auch noch auf diesem Kanal und das ist schon quasi schon fast wie so ein Zeitdokument. Ja,
ja, und ich glaube auch, bin mir ziemlich sicher, dass diese ganzen Backstage-Dinger auch drin sind, wenn wir alle verschiedene Angler drin besucht haben, genau, an Gewässern und mit denen da gefischt haben, Peter Merkel am Neckar besucht, Philipp Carême in Frankreich besucht, Thomas Flauger, ein Urgestein der Waller-Szene in Südfrankreich besucht, mit ihm eine Nacht am Fluss gemacht. Mit Blinkerjörg waren wir unterwegs am
mit
Wasser.
Mit Blinkerjörg waren wir übrigens auch blinkern.
Da waren wir blinkern, ganz klar. Und all das werdet ihr dort finden, reichhaltiger, breit gefächerter Schatz an verschiedenen Videos mit ganz, ganz unterschiedlichen Themen. Also echt coole Sache.
Und also, jetzt haben wir den kleinen Silur-Kanal wieder mal ein bisschen gehypt. Schaut wirklich mal rein, lohnt sich. Punkt.
Ich würde sagen, bevor wir jetzt den Leuten zu viel versprechen, uns nachher nicht halten, machen wir jetzt einfach in Zukunft was. Und dann sehen sie ja, dass wir was machen. Und jetzt gehen wir mal zu dem über, was hier so abgeht gerade, oder?
Ja, ich wollte jetzt, weil ich habe ja gesagt, ich erkläre kurz, warum es so lange kein Video gab. Mhm. Und will aber auch noch kurz sagen, warum es so lange kein Podcast gab.
Ja.
Im Endeffekt aus dem gleichen Grund, aber eigentlich auch wieder nicht aus dem gleichen Grund, weil es ist eigentlich nicht schwer, so einen Podcast aufzunehmen. Weil ich habe es ja vorhin am Anfang gesagt, wir haben das bisher oft einfach über einen Computer gemacht. Das heißt, wir haben uns abends mal einfach verabredet, dass wir alle drei, wenn mit Sascha dann eben auch Zeit hatten, dann haben wir das Ding aufgenommen und haben es dann hochgeladen. So. Und das ist dann jetzt natürlich aufgrund von stressigem Leben. Jeder hat so seine Sachen. Dann verliert sich das und eigentlich bin ich ja immer der Initiator, der das normalerweise immer fragen sollte, weil im Endeffekt ich bin ja auch derjenige, der die ganzen Sachen dann einpflegt und. Und ich muss einfach regelmäßig, wir haben ja sogar eine Podcast-Gruppe auf WhatsApp, muss einfach regelmäßig wieder mal schreiben, Jungs, wie sieht's aus, wann habt ihr Zeit, lass uns mal wieder was aufnehmen. So, und ich dachte halt die ganze Zeit, dass diese Podcasts eigentlich gar nicht so wirklich oft gehört werden. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit schon immer mal wieder Leute getroffen und bekomme auch jetzt gerade in letzter Zeit auch vermehrt Nachrichten, wo nachgefragt wird, wann gibt's dann wieder mal einen Podcast und es ist total schade, dass die nicht mehr kommen. Also ich merke schon, dass die irgendwie auch gehört werden. Natürlich nicht so häufig, wie jetzt irgendwie ein YouTube-Video geschaut wird, aber es gibt dafür teilweise oder es gibt dafür tatsächlich eine Hörerschaft. Und ich persönlich finde Podcasts auch total geil. Ich höre mir die auch gerne an, gerade wenn man mal eine längere Autofahrt oder so macht. Und von daher bin ich auf jeden Fall bemüht. Nee, bemüht hört sich auch wieder schlecht an. Ja. Also ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, dass wir jetzt nicht jede Woche und vielleicht auch nicht jeden Monat, aber dass wir in gewissen Zeitabständen, die nicht zu groß sein sollten, euch auch wieder diese Podcasts zur Verfügung stellen, weil es ist einfach auch cool, einfach mal wieder eine Stunde locker zu quatschen.
Ja, und das ist es eigentlich auch, was wir machen wollen, locker quatschen. Mit Sicherheit werden wir da in Zukunft auch das eine oder andere Thema wieder aufgreifen und dann so eine Art Themenpodcast draus machen. Aber in erster Linie, finde ich, ist es eigentlich am coolsten, einfach mal drauf loszuerzählen, das, was man erlebt hat in letzter Zeit am Wasser, im eigenen Leben auch erlebt hat. So das ganz normale Ding. Und da ergeben sich ja dann sowieso schon spezielle Themen anglerisch, weil jeder erlebt andere Dinge am Wasser, jeder macht andere anglerische Dinge am Wasser und über diesen Austausch, an dem die ihr ja dann über den Podcast teilnehmt, haben wir ja dann sowieso schon genug zu besprechen. Und ich denke, da ist mal was Interessantes dabei.
Ja, definitiv, ja. Und wir haben uns ja auch vorhin überlegt, worüber wir uns unterhalten hier bei dem Podcast. Und ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, dass wir euch ganz kurz mal so einen Ist-Stand, so eine kurze Bestandsaufnahme geben, wie es bei uns gerade aussieht, was wir so machen. Und dann schauen wir mal weiter, wohin uns die Reise führt heute Abend. Also vielleicht fange ich ganz kurz an, dass ich quasi hauptberuflich angel. Das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich habe ja vor 5 Jahren mein Hauptberuf damals als Lehrer beendet und seitdem bin ich ja dann Vollzeitangler, mache dann meine Guiding-Touren, arbeite ja dafür für Black Cat und gucke, dass ich ein bisschen klaren Silur-Content mache. Und anglerisch ist es dann tatsächlich bei mir natürlich auch so, durch dieses Angeln wurde zum Beruf, hat man natürlich viel Angelzeit, die dann auch ein Pflichtprogramm darstellt. Und da ist natürlich die meiste Pflichtangelzeit bei mir, bezieht sich dann auf stationäres Angeln, also Ansitzangeln, bei meinen Guiding-Touren sowieso. Und auch für die Videos, die ich so mache für Black Cat, ist es auch immer oder in erster Linie Ansitzangeln. Und ich habe halt gemerkt, die letzte Zeit, dass mich dieses einfach nur ständige Ansitzangeln nicht mehr so wirklich komplett zufrieden macht. Ich habe gemerkt, ich verliere so ein bisschen das Feuer von früher, von den Anfangsjahren. Ist wahrscheinlich auch ganz normal, wenn man viele Jahre immer das Gleiche macht, dass sich das ein bisschen verliert. Und ich habe dann halt gesagt, ich brauche jetzt mal irgendwie was anderes. Ich muss so ein bisschen Abwechslung finden in meinem Angelleben und habe halt jetzt angefangen, so vor einem Jahr ungefähr, mit dem Aktivangeln, insbesondere mit dem Spinnfischen auf Waller. Und jetzt bei dieser Session sitzen wir hier tatsächlich auch zusammen am Flussufer. Wir machen keine Ufersession, wir sind zwar das ganze Wochenende unterwegs, Aber wir sitzen jetzt quasi hier um 12 Uhr am Flussufer und haben keine Rute drin.
Nix.
Gar nichts.
Genau.
Das heißt, wir haben den ganzen Tag aktiv geangelt mit der Spinnrute, ich mit dem Kajak, Hannes mit dem Schlauchboot. Und das ist im Moment so genau mein Ding. Ich habe die letzte Zeit extrem viel vom Kajak geangelt, habe auch echt schöne Fische gefangen. Und das ist jetzt für mich genau diese Abwechslung. Und ich merke jetzt durch dieses in letzter Zeit viel aktiv angeln, habe ich jetzt auch wieder richtig Bock auf diese Ansitzgeschichten. Ich freue mich jetzt, in 4 Wochen gehen meine Guiding-Touren, meine Herbsttouren los. Da habe ich voll Bock, da bin ich hochmotiviert. Und das ist genau das, was ich gesucht habe. Also ich brauchte halt irgendwie eine anglerische Abwechslung. Und die habe ich gefunden. Und jetzt habe ich wieder, ich merke, ich habe wieder Bock auf dieses am Ufer sitzen, im Schlamm sitzen. Ich habe auch wieder Lust auf die Wintersession, die ich definitiv mit Sascha mache. Das ist ja auch eine Ufersession. Und von daher, so sieht es bei mir anglerisch aus. Und ansonsten kann ich euch vielleicht noch erzählen, dass ich meinen Lebensmittelpunkt ein Stück weit mehr Richtung Frankreich verlegt habe. Ich habe da unten ja an der Petit Rhône mache ich ja meine Touren. Und ich habe mir da jetzt in der Nähe ein kleines Häuschen gemietet, was ich am Renovieren bin. Was natürlich auch bedeutet, dass ich die letzte Zeit sehr häufig da unten war, eben zum Renovieren, zum Arbeiten und zum Angeln. Und so ist es halt bei mir, dass ich im Moment relativ viel hin und her fahre. Bin mal 2 Wochen in Frankreich, bin dann wieder zu Hause bei der Freundin, bei meinem Sohn. Und so ist das eigentlich ein ganz cooles, abwechslungsreiches Leben. Und es macht mir so eigentlich ziemlich viel Spaß. So. Und natürlich auch dadurch, dass ich dann halt nicht mehr so oft da bin, fehlt ja wiederum dann eben auch die Angelzeit, zum Beispiel mit Sascha oder auch mit Hannes. Aber mir geht's gut. Ich finde es so, wie es ist. Eigentlich ist es optimal gelöst. Und es macht mir gerade, so wie es ist, alles richtig Spaß.
Ja, ist doch mega geil.
Ja. Bevor du jetzt anfängst, mein Freund, würde ich sagen, hole ich uns nochmal 2 eiskalte, oder?
Das kann man machen. Da kann man nämlich die auch mal hier eiskalt in die Mikros reinzischen.
So ein
das haben wir noch nie gemacht.
Bier.
Das haben wir noch nie gemacht.
Also, ich stehe mal kurz auf. Hinter uns steht die Kühlanlage.
Ja.
Und
dann würde ich sagen, stoßen wir jetzt mal da drauf an. Vielleicht auch mit den Leuten zusammen. Ich weiß ja nicht, in welcher Situation ihr das gerade hört. Wenn ihr jetzt gerade montags morgens das hier hört und seid im Weg zur Arbeit, ist es vielleicht schwierig, aber je nachdem. Montags
morgens Bier trinken.
Ist es ja trotzdem eure Entscheidung. Wenn ihr unterm Fahrersitz irgendwo noch eine Dose findet, wollen wir euch jetzt natürlich nicht dazu verschwätzen, die aufzumachen. Aber am Ende liegt euer Leben ja auch in eurer Verantwortung und deswegen können wir uns nicht einmischen. Jedenfalls kommt jetzt bei uns hier der magische Moment.
Soll man einen Synchron machen oder
ein natürlich machen wir einen Synchron.
Und? Ja.
Zwei.
Wow, der war wirklich gut. Der war ganz sauber
gesetzt. Das war feier Gurda.
So,
ui.
Prost.
Prost.
Auf euch.
Auf euch, Leben. Leute.
Prost.
Eieiei.
Eiskalt.
Lecker.
So, Hannes, jetzt mal zu dir, mein Freund.
Jetzt mal zu mir. Also, ich glaube, einen ganz guten Einstieg finde ich, wenn ich mich dran annehme, was Sven eben gesagt hat. Sven hat irgendwann eben in seinen Ausführungen gesagt, dass er vor ein paar Jahren aus der Schule ausgestiegen ist als Lehrer. Man kann eigentlich sagen, ziemlich genau zu dem Zeitpunkt bin ich in der Schule eingestiegen als Lehrer. Und ja, seitdem arbeite ich in dem Beruf. Bin echt zufrieden. Mir macht das echt Spaß. Und vor allen Dingen muss ich sagen, dass ich seitdem auch natürlich dann nochmal einen ganz geregelten Alltag nachgehe, was vorher in Zeiten von Studium und parallel Geld verdienen und so weiter lange Zeit so nicht war. Hat auch funktioniert über viele Jahre, hat auch Spaß gemacht, hat auch seine coolen Seiten. Aber viel geiler ist es halt jetzt, weil ich habe jetzt ein super planbares Leben und dazu gehört auch, dass ich mein Angeln viel, viel besser planen kann. Ich weiß genau, wann ich frei habe. Ich weiß genau, wann ich Ferien habe. Ich weiß genau, wann in der Woche ich mir die Tage legen kann, an denen ich angeln gehe. Auch unter der Woche mal über Nacht. Das ist kein Problem, sodass ich in der Regel anstrebe, mindestens einmal pro Woche. Oftmals, gerade jetzt über die warme Jahreszeit, geht es dann auch zweimal pro Woche, dass ich zweimal die Woche draußen bin im Schnitt. Natürlich hat man noch mal eine Woche, wo man gar nicht draußen ist. Und dann ist man in der anderen Woche 4-mal draußen. Ihr kennt das alle. Das Leben ist halt, wie es ist. Aber unterm Strich bin ich zufrieden grundsätzlich mal mit dem Umfang meines Angelns, also mit der Zeit, in der ich am Wasser bin, mit meiner Wasserzeit und auch mit dem, wie es dort einfach läuft. Also ich habe Zeit für echt ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ich bin noch unterwegs im Ausland mit lebenden Köderfischen. so ganz klassisch Oldschool-Welsangeln vom Ufer mit dem Schlauchboot, so wie wir das schon seit ganz, ganz vielen Jahren machen und so wie es mir auch nach wie vor am allerbesten gefällt, weil das für mich das Ursprüngliche ist und einfach das Welsangeln. Trotzdem gibt es parallel dazu aber dann auch viele, viele andere Disziplinen, die mir riesengroßen Spaß machen, wie zum Beispiel jetzt das Angeln in der Heimat mit legalen Mitteln, das heißt mit Alternativködern, beispielsweise am kleinen Fluss oder am Vereinsweiher, wo man sich dann reinfuchsen muss, weil das eben alles nochmal eine ganz eigene Welt ist, jeweils für sich. Und das macht dann auch Riesenspaß, selbst wenn man dann nicht mit den größten Fischen rechnen kann, aber es ist halt einfach geil, diesen Fischwels, der so vielseitig fangbar ist. Das ist ja nicht wie, was weiß ich, ein Zander, den ich halt entweder mit einem Gummifisch oder mit einem toten Köderfisch fange. Das ist was ganz anderes. Ein Wels ist ganz, ganz, ganz breit aufgestellt. Der hat eine Lebensweise, die es erlaubt, ihn auf ganz viele verschiedene Arten zu beangeln und zu fangen. Und es macht mir halt sau viel Spaß, diese verschiedenen Arten und Facetten kennenzulernen und den Sachen auf den Grund zu gehen, rauszufinden, wie es läuft und dann da zum Erfolg zu kommen, das immer weiter auszutüfteln und so weiter und sich so die Abwechslung reinzuholen. Und da hat sich jetzt gerade in diesem Jahr, seit die Wassertemperaturen dazu passen, weil eine gewisse Wassertemperatur braucht man so 15, 16 Grad, ist schon nicht schlecht, eher noch ein bisschen höher, hat sich halt tatsächlich jetzt das Boilie-Angeln ins Zentrum gerückt. Nicht, weil ich jetzt sage, ich will mein Leben lang Boilie- oder Pelletangler sein, nee, aber weil ich es eben auch interessant finde, diese Facette des Welsangelns mal kennenzulernen, dort einzusteigen, weil ganz so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt, ist es unterm Strich auch nicht. Auch hier gibt es Kleinigkeiten, die über Erfolg und Misserfolg oder über viel und wenig Erfolg entscheiden und das da alles rauszufinden, zusammenzusuchen, zu machen und auszuprobieren an verschiedenen Gewässern, das ist echt mega geil. Und gerade weil wir jetzt da mit der Firma, also mit Zec Fishing auch reingehen wollen, was das Material angeht, ist das natürlich dann doppelt interessant, weil es sich dann gegenseitig hilft und unterstützt. Und ja, so geht das jetzt seinen Gang. Jetzt haben wir September, noch sind die Wassertemperaturen gut. Ich werde nächste Woche wieder einen Platz anlegen, den füttern, wieder drauf fischen. Das wird jetzt noch ein paar Wochen gehen. Dann werden im Herbst die Hochwasser wieder anfangen und das Wasser kalt werden. Und dann heißt es wieder klassisches Stationärangeln oder eben Aktivangeln mit der Spinnrute. Und das ist so mein Stand und ich freue mich auf alles, was kommt. Also ich bin wirklich komplett im Reinen mit mir, mit meiner Angelei und das ist eine saugeile Grundlage, weil man dann eigentlich entspannt angelt und wenn man entspannt angelt, angelt man in der Regel gut.
Das ist so, ja.
So, ja. Das war jetzt ein langer Monolog.
Ja, aber das war ein guter Monolog, das war ein sehr vielschichtiger, kann man sagen.
Ja.
Liebevoller schon.
Ja, es ist mit Passion.
Ja, das ein ist passionierter.
Halt, ja, genau.
Ein passioniert, liebevoller. Sauber. Ja. Aber du hast eben gesagt, das ist das ursprüngliche Wallerangeln, was dir so viel Spaß macht.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch was, wo ich ganz gerne heute Abend auch nochmal so ein bisschen drauf einsteigen will. Dieses ursprüngliche Wallerangeln, das ist ja im Endeffekt auch das, was uns damals zusammengeführt hat, zu einer Zeit, wo es noch keinen YPC gab und wo es noch nicht viele YouTube-Videos gab. Es gab auch zu der Zeit relativ wenig Informationen generell zum Welsangeln oder übers Welsangeln. Der Wels war noch viel unbekannter und noch viel mysteriöser, als er heute vielleicht ist. Und zu der Zeit haben wir uns damals kennengelernt. Und ich denke schon oft an diese Anfangszeiten zurück und an diese ersten Jahre, wo wir uns dann auch kennengelernt haben, an die ganzen Schlamm-Sessions und diese ganzen verregneten und nassen Nächte, ne, wo wir zusammengehockt haben am Lagerfeuer und muss auch oft immer wieder mal an unsere erste, tatsächlich die erste gemeinsame Fotosession von uns, die war irgendwann, weiß ich nicht, Mitte, Ende November.
Wir hatten 6 Grad Wasser.
Das 6 Grad Wasser, Hochwasser und wir hatten aber wirklich 2 schöne Fische gefangen. Und dann haben wir am nächsten Morgen, wollte man dann die Fotos machen, beziehungsweise wir wollten die nicht machen, wir haben sie gemacht. Und zu der Zeit war das überhaupt nicht in unserem Denken oder es war gar keine, man hatte gar, es war gar nicht etabliert, dass man beim Welsangeln eine Warthose dabei
hatte. Nee, da war klar, Welsangeln, also Weicheier haben Warthosen,
genau.
Welsangler nicht.
Es gab auch keine Landehandschuhe zu der Zeit. Man hat im Prinzip die Fische immer blank gegriffen und hat sich gefreut, wenn die Hände verschrammelt waren. Und genauso hat man eben auch über Menschen mit Warthose am Wasser eher geschmunzelt als ernst
genommen. Naja, das waren dann in der Regel Karpfenangler.
Und bei dieser Session haben wir dann eben, wie schon gesagt, keine Warthose dabei gehabt. Hannes hat schon gesagt, Wassertemperatur 6 Grad. Im Morgengrauen hat es auch angefangen zu schneien, weiß ich noch.
Mhm.
Wir haben die ganze Nacht echt massiv gefroren. Und dann haben wir die Fotos mit der Nikolausmütze
im Wasser
bei 6
gemacht.
Grad Wasser mit der Unterhose im Wasser gemacht. Und um die Sache noch ein bisschen dramatischer darzustellen, und nicht, weil ich das jetzt dramatisch darstellen will, sondern weil es genau so war, ich erzähle euch die Geschichte so, wie sie war. Wir mussten an dem Tag auch mit dem Schlauchboot, also natürlich erstmal das ganze Tackle ins Schlauchboot einräumen, weil wir sind seinerzeit auch schon mit dem Schlauchboot zum Platz gefahren. Wir mussten dann mit dem Schlauchboot noch übersetzen, mussten dann das Schlauchboot ausladen bei dem eingesetzten Schneeregen, der auch nicht aufgehört hat. Und das Schöne war, wir hatten keine Wechselklamotten dabei.
Nee.
Ja. Wir waren halt beide komplett durchgefroren, saßen mit der Unterhose, mit den zwei Fischen im Wasser. Und ich weiß es noch, ich habe die komplette Heimfahrt im Auto gesessen, hatte die Heizung auf volle Tour und ich glaube, ich habe gefroren, bis ich zu Hause in der Badewanne lag.
Ja. Mhm. Ja, du hattest ja einen längeren Heimweg, ich einen kürzeren.
Genau.
Das war in dem Fall mein Glück, aber ja, das war, ich weiß das noch genau. Ich hatte sogar zum Start der Session, hatte ich tatsächlich Wechselklamotten dabei, die musste ich aber nachts schon verwenden, weil
ah, ja, genau,
da gab es ja noch einen Zwischenfall.
Genau.
Und zwar, also das Ding ist, passt auf, wenn wir jetzt hier schon so zurückgehen und zurückgreifen, dann muss man halt auch sagen, dass das eine Zeit war, in der unter Welsanglern noch klar war, im Winter ist es ganz, ganz schwer, einen Wels zu fangen. Ne? Bei 6 Grad Wasser ist es quasi unmöglich, einen zu kriegen. Und genau mit der, also da gab es auch noch nicht so Winterwels-Videos oder sonst irgendwas. Das gab's halt, das war noch alles gar nicht gedreht und ich sei jetzt einfach mal erforscht. Ja, das war einfach noch nicht Stand der Dinge. Und dementsprechend mit der Erwartungshaltung haben wir uns da halt auch getroffen und haben da abends gestanden. Wie gesagt, 6 Grad Wasser und zum Glück aber erhöhtes Wasser, braunes Wasser und das wisst ihr mittlerweile alle, setzt schon so ein bisschen diese Gesetzmäßigkeiten mit der Wassertemperatur dann doch außer Kraft. Das wissen wir heute, damals nicht. Und dementsprechend dumm haben wir halt geguckt, als dann tatsächlich die zwei Routen auch krumm gingen da im Laufe des Abends und waren natürlich mega happy, als das geklappt hat. Und beim ersten oder beim zweiten, ich weiß nicht mehr, welcher Fisch zuerst kam.
Der hat zuerst gebissen.
Ja.
Und kurz drauf hat er bei dir gebissen.
Genau. Und wir haben da so ein kleines Kehrwasser befischt. Und dann haben wir den Fisch gelandet. Und ich glaube, du hattest meinen Fisch gegriffen. Und er war schon nicht mehr am Haken. Und er war aber schon, du standest mit ihm so an der Wasserkante. Und das war halt, das müsst ihr euch vorstellen, das Wasser war vorher noch ein Stück höher, ist schon wieder gefallen. Aber dementsprechend voller Schlamm und glatt war dieses ganze leicht abschüssige Ufer auch. Das war eine einzige Schmierseife. Und wir stehen da so und gucken halt beide so auf den Wels. Sven hat dem gerade so den Haken rausgemacht. Und dann fängt der Fisch, der hat so, ich weiß es nicht, 1,70 Meter, 1,80 Meter rumgehabt, glaube ich.
Ich glaube, der war ein 1,90er.
Ja, so irgendwie das Kaliber. Und dann fängt der Wels an, sich zu drehen und hebelt sich so ganz blöd einfach aus. Also dreht sich so um die eigene Achse. Ich weiß gar nicht, wie er es gemacht hat. Jedenfalls hebelt er sich so raus, rutscht dem Sven von der Hand und gleitet so in Zeitlupentempo diesen schmierigen Hang runter und verschwindet komplett wieder in diesem kaffeebraunen Wasser, dunklen Wasser, weil es war ja schon dunkel. Und der erste Reflex, den ich da dann hatte, war nicht noch zu sagen, wir gucken und wir machen, was machen wir jetzt, sondern ich bin einfach dann direkt nachgesprungen dem Fisch, dahin, wo er eben gerade ins Wasser geglitten ist und hab versucht, ihn nochmal zu kriegen und bin da wirklich drauf gesprungen und haben dann so versucht, den Schwitzkasten zu nehmen und das hat auch tatsächlich geklappt. Allerdings war es dann so kalt, dass sich sofort mein Brustkorb zusammengezogen hat und ich keine Luft mehr hatte, um Sven zu sagen, ich hab ihn ziemlich mal raus. Aber das hat Sven relativ schnell verstanden, dass das jetzt der beste nächste Schritt ist. Hat das dann natürlich geistesgegenwärtig gemacht. Dann haben wir den wieder da rausgeschafft, den Fisch, haben den dann gesichert. Aber dementsprechend waren meine Klamotten halt dann, die erste Garnitur, die war dann schon mal komplett durch. Das heißt, erstmal auf dem komplett festgefrorenen Boden nackig gemacht, am Feuer da aufgewärmt, abgetrocknet, Klamotten, die zweite an, ab wieder in Schlaf, sage ich. Ich glaube, noch einen guten Schluck getrunken.
Ich glaube, wir haben erstmal noch ein riesen Feuer angemacht, damit du dich aufhörst.
Ja, irgendwie so, das weiß ich noch. Und dann halt in den Schlafsack irgendwann gepennt und dann morgens wach geworden. Und dann natürlich erster Gedanke, jawohl, wir müssen jetzt mit den Fischen ins Wasser, ohne Warthose, auf geht's. Der Einzige, der die Warthose hat, war mein Kumpel Bemmi, der gekommen ist, um die Fotos mit von uns zu machen. Der hatte eine Warthose für
der
sich
ja
dabei.
Auch in erster Linie Karpfenangler.
Das muss man sagen, daran haben wir den dann noch erkannt. Dann haben wir dann, das war dann wieder klar. Ja, aber um Gottes Willen. Kann ich verstehen. Und Bemmi, falls du das hörst, auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für die Nummer und für die Unterstützung damals. Das vergessen wir dir nicht.
Sich an die Fotos
das auch vergessen wir dir nicht. Ja, das wird er auch nicht vergessen.
Ja. Aber am Ende des Tages ist das ja, das ist eine der Millionen, Milliarden Geschichten, die wir echt erlebt haben und die wir euch auch erzählen könnten und die wir euch mit Sicherheit auch irgendwann so vielleicht auch hier bei so einem Podcast immer wieder mal reinstreuen. Es war einfach eine geile Zeit, ja. Es war halt alles viel ursprünglicher, es war viel einfacher. Man hat einfach so sein Ding gemacht. Es gab auch damals viel, viel weniger Welsangler. Und das ganze Welsangeln damals hatte halt noch so einen ganz besonderen Flair, ja.
Es war halt alles auch so neu und unerforscht.
Ja, es war so, jedes Mal, wenn es zum Welsangeln ging, war das halt einfach so das ultimative Abenteuer und der ultimative Ausbruch aus dem Alltag, ja. Und ich weiß, dass es natürlich immer noch viele Leute gibt oder auch viele Jungs vielleicht jetzt auch, die zuhören, die jetzt vielleicht auch noch nicht so lange auf Wels gehen und bei denen das noch genauso ist, die das jetzt genauso nachvollziehen können, ja. Ich will ja jetzt auch nicht sagen, dass das, was wir damals gefühlt haben, man heute nicht mehr fühlen kann, ja.
Nee, das
nur,
ist ja immer noch alles geil,
so
aber
nicht
anders.
Mehr fühlen, ist auch vielleicht einfach der Tatsache geschuldet, dass wir es einfach so lange gemacht haben und dass sich das halt im Laufe der Zeit, wie wir ja eben schon erzählt haben, was wir jetzt gerade machen, einfach auch ein bisschen verändert hat, ja, jetzt bezüglich oder auf uns bezogen. Aber was sich definitiv auch verändert hat, ist so diese ganze, ich will jetzt mal sagen, Szene um das Welsangeln herum. Zu unserer Zeit damals, in diesen Anfangsjahren, wo wir dann auch die Cats Illustrated gemacht haben, wo das mit Clan Silur anfing, da gab es ja damals auch noch die große Wallermesse in Passau. Es gab dann noch die Saarwallermesse und ein bisschen später oder einige Jahre später kam dann irgendwann noch diese Cat und Carp Expo in Wallau, aber das ist wirklich die erste große Weltmesse, die es gab und glaube sogar immer noch gibt. Das war damals im Dezember in Passau.
Da muss man auch sagen, reine Weltmesse.
Reine
Wallermesse.
Genau, war die Wallermesse in Passau. Und das war letzten Endes zwar natürlich eine Messe, aber es war eigentlich viel mehr so ein Szenetreff. Man hat sich halt gekannt. Also es gab ja so eine Handvoll Leute, die so den Kern gebildet haben in dieser Gruppe der Weltsangler. Und es war jedes Jahr klar, wir treffen uns in Passau und da war natürlich Tackle angucken und Tackle kaufen nur eine Nebensache, sondern man ist da hingefahren, um die Jungs einmal im Jahr zu sehen. Hannes und ich, wir haben dann meistens auch noch einen Vortrag gehalten, der dann aufgrund der Location da immer ein bisschen, ja.
Ja, das war immer ein bisschen schwierig.
War nicht so besonders geil, ja, für die Zuhörer, aber auch das hat dazu
gehört. Aber geil war es trotzdem, ja, am Ende, unterm, genau, Strich, ja. Und dieses einmal im Jahr dahin, es war zwar der Weg dahin und zurück, das hat man immer, da hat man immer gekotzt. Aber wenn man mal da war und wenn man dann auch im Nachhinein sich dran zurückerinnert hat, dann hat man immer gesagt, gut, dass wir da waren, weil es war immer geil, wie du gesagt hast. Man hat einmal im Jahr die Leute getroffen, die man wirklich auch nur dort getroffen hat.
Ja, ja.
Seitdem es diese Messen dann auch jetzt nicht mehr gibt, trifft man die auch nicht mehr. Also ich sehe ganz, ganz viele Leute von denen nicht mehr, weil ich es sehr, sehr schade finde.
Ja, man hat ja die meisten, sieht man auch nicht mal mehr irgendwie bei Social Media. Ja, das ist ja, die sind einfach von der Bildfläche verschwunden. Und bezüglich Wallermesse fällt mir halt noch ein, im Endeffekt man war im Prinzip schon direkt nach der Ankunft im roten Bereich.
Ja, ja, klar.
So, und das hatte halt den Grund, ja, es war halt ein langer Weg für Hannes aus dem Saarland. Ich wohne ja in der Nähe von Frankfurt. Es ist halt bis da runter nach Bayern, ist schon echt mal erst eine Strecke zu fahren. Wir haben uns dann auch oft auch getroffen und sind dann zusammengefahren. Und dann war das dann halt immer so, der Roland Petri, der Veranstalter, der hatte uns dann immer, weil wir eben auch Referenten waren, haben wir dann im Prinzip in dem Hotel geschlafen, wo auch der Roland geschlafen hat und wo dann auch so
die Orga,
das ganze Organisationsteam und noch so zwei, drei andere.
Im Fischerstüberl.
Ein bisschen außerhalb von Passau. Und das war dann immer so, wir sind ja meistens dann immer irgendwann in der Nacht angekommen. Ich sage jetzt immer mal so zwischen 11 und 12. Und eigentlich haben wir dann auf der Hinfahrt schon immer gedacht und gehofft, boah, hoffentlich ist da jetzt keiner mehr wach, sodass wir uns hinlegen können.
Ja, aber wenn du ehrlich bist, war es ja dann
es war ja Ende von
immer von uns ging es dann trotzdem aus.
Einer wach ist,
ja, genau. Ja. Und es war auch immer, wir waren das immer, die dann nochmal 5 Kilometer vor der Ankunft sämtliche Leute angeschrieben haben, seid ihr noch wach?
Genau.
Also das, so ganz unschuldig war
man
nicht.
Und auf jeden Fall ist es dann halt immer so ausgegangen, ja komm, ein Absager trinken wir noch, dann haben wir dann noch ein Bier getrunken. Und ich kürze das ab, ich denke mir mal, ihr könnt es euch denken, es wurde immer extrem spät. Es war immer extrem alkohollastig und dementsprechend war der Samstagmorgen, eigentlich der Morgen der Messe, immer eine absolute Vollkatastrophe. Also ich weiß es noch, man hat echt morgens an diesem wirklich üppigen Frühstücksbuffet gehockt und konnte eigentlich nichts zu sich nehmen, außer den Kaffee, der vielleicht gerade so reinging. Und ich glaube, ab und zu war nochmal ein Glas Orangensaft dabei.
Ja, so ungefähr war das. Man muss halt dazu sagen, dass ja die meisten der Leute, die dann an dieser Messe teilgenommen haben, als Aussteller und auch das Orga-Team, die waren ja dann immer schon freitags morgens da und haben aufgebaut, ja, für den Samstag. Nur beim Sven und bei mir war es dann in den meisten Fällen so, dass wir uns da freitags nicht irgendwie freinehmen konnten. Das heißt, wir haben freitags noch ganz normal gearbeitet und sind dann abends irgendwann nach der Arbeit dann los. Also das heißt, ich habe dann Sven entweder zuerst mal bei sich da eingesammelt oder er ist zu mir gekommen und wir sind dann von mir aus los. Aber das war halt immer so, wir waren immer die Nachhut und dann kam das natürlich dann immer alles das eine zum anderen. Die lange Fahrt und dann kommst du an, dann triffst du halt ein paar Leute, die du halt, wie wir es eben gesagt haben, ein Jahr nicht gesehen hast. Na klar, dann kommst du ins Erzählen, jeder hat viel, viel Neues gemacht in dem Jahr Zwischenzeit. Dann trinkst du ein Bier, trinkst du zwei. Da ging es dann auch gar nicht irgendwie jetzt groß. Also da war nicht die Zielsetzung, wir saufen jetzt einen. Das war nicht das Ding. Es war einfach, das hat sich schon selber ergeben. Naja, klar, bleiben wir noch sitzen. Es ist jetzt gerade gemütlich, weil wir erzählen, wir haben uns ewig nicht gesehen und so. Das war einfach top. Und auf einmal war es dann irgendwann 3:30, 4. Ja, und es war klar, um 8 geht die Messe auf oder um 9, was weiß ich. Aber wir müssen um 8 dahin. Und so war das. Und dann hast du den Messetag durchgezogen. Natürlich hast du da Gas gegeben, weil du dich auch gefreut hast über die ganzen Leute, die wir da jedes Jahr getroffen haben. Und du wolltest ja auch für die Leute da sein, weil am Ende war das dein Job da auch, ja. Und aber wenn du dann abends da fertig warst, dann warst du eigentlich auch fertig.
Jo.
Aber dann hast du eigentlich nochmal oft, und das war das ganz Fatale, die zweite Luft gekriegt. Die berühmte zweite Luft.
Naja, es wurde dann halt in der Regel nach der Messe noch irgendwas mit der Gruppe, also mit dem harten Kern irgendwie unternommen. Meistens auch in der gleichen...
Hast du jetzt das Auto zugesperrt?
Nee, ich glaube, du bist auf deinen Schlüssel gekommen.
Mein Schlüssel?
Ja.
Der liegt hier. Nee, der liegt hier gar nicht.
Ja, dann war vielleicht mein... Ja, meine hat... Ja. Also, Auto hat mal kurz geblinkt. Also, Faden verloren. Der harte Kern ist dann am Samstagabend nochmal losgezogen.
Ja.
Und das ging dann halt meistens auch bis in die Morgenstunden. Und ja, also im Ende... Das Passau-Messe-Wochenende war schon immer geil, aber
sehr intensiv.
Es war sehr intensiv und wenn man dann sonntags abends irgendwann zu Hause war, dann hatte man definitiv ein Wochenende der besonderen Art hinter sich, ja.
Alles
hat's,
klar?
Hat's wieder geblinkt.
Ja, bei dir?
Ich weiß es nicht. Ist ja egal. So, also, das mit der Messe ist auf jeden Fall so eine Geschichte von früher und es gibt so viele Sachen, es gibt die, ja, ich wüsste jetzt überhaupt nicht, welche Geschichte man jetzt im Prinzip erzählen sollte und ich wüsste jetzt nicht, ob die jetzt wirklich die beste der Geschichten ist, weil dann würde man wieder irgendwas vergessen, was man eigentlich auch erzählen müsste.
Also ich würde sagen, wir machen es jetzt einfach mal so, wir können ja, und das kann man ja jetzt auch mal an die Zuhörer rausgeben, ihr könntet euch ja mal überlegen, in welchem Rahmen wir beide mal diese ganzen alten Stories von früher, sei es beim Messebesuch, sei es beim Angeln, sei es neben dem Angeln, wo wir diese Geschichten mal irgendwie erzählen könnten, in welchem Rahmen, ob wir das, keine Ahnung, verschriftlicht man das, macht man darüber mal ein Video, macht man das in Podcast-Form, macht man Special-Podcast-Folgen, macht man eine eigene Rubrik, dass man sagt, es gibt eine Rubrik, Geschichten von früher.
Geschichten von damals. Geschichten aus dem Paulanergarten.
Genau so. Ja. Ja, das stimmt sogar teilweise. Manche waren sogar im Paulanergarten.
Ja.
Nee, da könnt ihr das ja mal überlegen. Wir überlegen uns das auch. Wir haben da auf jeden Fall einiges im Petto, weil ich glaube, über sowas haben wir noch nie gesprochen.
Nee.
Aber ich glaube, die Geschichten lohnen sich tatsächlich mal erzählt zu werden, weil sie sind echt so, dass ich sie in meinem Leben definitiv nicht missen möchte. Und dementsprechend können wir das gerne mal machen. Aber ich denke, wir sollten jetzt nochmal so ein bisschen den Bogen kriegen in die Richtung, wo wir eigentlich hin wollten, oder?
Ja.
Also nochmal konkreter jetzt, dann über
diese
Angeln.
Ja. Genau, aber jetzt, wenn man über diese alten Geschichten spricht, dann merke ich auf jeden Fall gerade, dass man sich direkt auch wieder an alles genau erinnert. Und wenn man sich an irgendwelche Sachen immer direkt genau erinnert, dann sagt das ja eigentlich aus, dass es einfach auch gute Sachen waren, dass es eine coole Zeit war. Und ja, wie Hannes schon gesagt hat, es wäre schon cool, dass man das einfach nochmal immer wieder mal aufgreift. Denn jetzt weiß ich nicht, ob man das jetzt in, wie Hannes gesagt hat, in einer umfassenden Special-Podcast-Folge macht oder ob wir zu den folgenden Podcasts immer am Anfang mal was von früher erzählen. So könnte man das nämlich auch machen, vor dem eigentlichen Thema. Ich glaube, so ist es eigentlich ganz cool. Aber ja, schreibt vielleicht einfach mal. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht. Ihr könnt uns schreiben bei Instagram oder Facebook. Ich glaube, auf der Clan Silur Homepage steht auch meine E-Mail-Adresse, da könnt ihr mir auch schreiben. Ich denke, ihr wisst schon, irgendwo werdet ihr eine Möglichkeit finden, uns zu kontaktieren und sagt uns einfach mal eure Meinung, wie ihr das gerne hättet. Und dann können wir das auf jeden Fall berücksichtigen und dann dementsprechend auch umsetzen.
Das ist ein Plan. Punkt. Das ist ein Plan.
So. Eigentlich wollten wir ja über was anderes reden, gell?
Ja, eigentlich war ja das Ziel, dass man mal so ein bisschen aufgreift und beleuchtet, wie sich dieses Welsangeln insgesamt in den letzten Jahren seit dieser Ursprungszeit, so nennen wir das jetzt einfach mal, entwickelt hat. Ja? Also das heißt, wie war es früher, wie ist es jetzt, wie wird es wohl in den nächsten Jahren sein? Das war so das, was wir uns so thematisch als Grundlage für diesen Podcast, für diese Podcast-Folge ausgesucht hatten und dementsprechend. Und da waren wir schon ganz richtig auf dem richtigen Weg, sind wir ja jetzt erstmal in die Vergangenheit gegangen und haben das so ein bisschen aufgegriffen und beleuchtet, wie es halt damals war, dieses ursprüngliche, dieses Oldschool-Welsangeln, stationär, mit einem lebenden Köderfisch, im Schlamm und so weiter und so fort. Und diese ursprüngliche Form, das muss man ja sagen, das hat sich ja dann tatsächlich auch über einige Jahre gehalten. Also wir sprechen jetzt hier, wir beide haben uns kennengelernt, 2010 und ich sag mal, das ist ein Zeitraum gewesen, 2010, das waren einige Jahre, in denen das nicht von uns nur so betrieben wurde, sondern von dieser, so nennen wir sie jetzt einfach, Waller-Szene und von allen, die da mitgemacht haben und im Spiel waren, wurde das betrieben, wird es ja auch heute noch betrieben, aber damals eben so, kann man sagen, hauptsächlich. Und es war ganz normal, dass regelmäßig die Leute sich zusammengetan haben, um loszufahren, um Abenteuer zu erleben, um sich mit dem Schlauchboot irgendwo in der Pampa, mitten im Nichts, einen kleinen Platz zu machen, Routen rauszulegen, Köderfische nachzufangen mit der Federroute, eine gute Zeit zu haben und dann halt im besten Fall ein gutes Fangergebnis zu kriegen. Und das war eigentlich jahrelang so dieser Normalzustand. Nur ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht und ich weiß auch, Sven, nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so mich umhöre, in meinem Bekanntenkreis, man hat ja immer, jeder hat ja so seinen Bekanntenkreis und seine Quellen und seine Kontaktleute und so. Und ich muss sagen, dass ich den Eindruck kriege, dass genau das extrem rückläufig ist. Also ganz, ganz viele Leute, die über Jahre hinweg regelmäßig ihre Touren gemacht haben, ich sage jetzt einfach mal im Frühjahr und im Herbst, an sämtliche Gewässer in Europa, sei es Frankreich, Italien, Spanien, sonst wo, von denen höre ich immer mehr, dass sie die Touren gar nicht mehr machen. Manche wissen auch gar nicht so wirklich, warum sie die Touren nicht mehr machen. Sie machen sie einfach nicht mehr. Andere haben halt familiäre Gründe, was auch nachvollziehbar ist, ja. Haben Family mittlerweile, Haus, das ganz normale, der ganz normalen Wahnsinn. Ihr kennt es alle. Andere haben vielleicht das Problem nicht oder das Hindernis, aber haben halt dann weniger Bock als früher. Irgendwie ist das Ding ausgelutscht. Und wieder andere haben wieder andere Gründe, warum sie nicht fahren. Aber unterm Strich fahren immer weniger Leute noch genau diese Touren, die da immer gemacht wurden. Das ist mein Eindruck. Bin mal gespannt, ob euer Eindruck genauso ist. Und da finde ich schon ist tatsächlich eine rückläufige Entwicklung festzustellen. Wohingegen aber dann auch wieder andere Entwicklungen da sind, wie dass natürlich jetzt mehr Leute da sich regelmäßig mit Alternativködern irgendwo ans Gewässer setzen und versuchen da mit diesen Mitteln einen Welt zu fangen. Das gab es halt in dieser Ursprungszeit damals fast gar nicht. Ja, also natürlich hat es jeder erstmal behauptet, aber die meisten haben es halt nicht gemacht. Ja, und mittlerweile ist das halt echt so, dass dann wirklich ganz viele Leute sowas zum Beispiel machen. Und das hat sich schon verschoben. Ja, und das ist jetzt nur eine sehr grobe Umschreibung einer Entwicklung in dieser ganzen Sache. Ja,
ja, ich glaube, das hat ja dann auch wahrscheinlich verschiedene Ursachen. Dass sich das jetzt so entwickelt hat, wie du beschrieben hast, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also ich bin ja auch nach wie vor viel am Wasser unterwegs und jetzt nicht nur in Frankreich, sondern eben auch hier in Deutschland, viel am Rhein. Und mein Eindruck ist schon der, dass man auch am Rhein definitiv jetzt auch viel weniger Welsangler sieht, also Uferangler sieht, die auf Wels angeln, als jetzt noch vor 5, 6, 7 Jahren. Ja. Also das ist definitiv, es war während dieser Corona-Zeit, kam nochmal so ein Hype, da waren, weil die Leute wahrscheinlich auch nicht in den Urlaub fahren konnten, haben sie sich dann an den Fluss gesetzt und haben geangelt. Aber jetzt so die letzte Zeit habe ich schon den Eindruck, dass immer weniger am Rhein so stationär geangelt wird. Und dafür ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, was der tatsächliche Grund ist, ob das auch vielleicht, was ja in dieser Anfangszeit, von der wir ja eben gesprochen haben, definitiv so war. Es gab halt zu der Zeit noch viel, viel weniger Verbote oder vielleicht gab es die gleichen Verbote wie heute. Allerdings war das damals alles ein bisschen legerer gehandhabt und deswegen hat man dann eben auch gewisse Dinge damals gemacht, die man heute nicht mehr machen würde. Ja. Und das ist dann vielleicht auch jetzt so ein Grund, dass das auch die Leute im Prinzip eigentlich vom Welsangeln abhält, weil ja vielleicht der ein oder andere tatsächlich immer noch denkt, um einen Wels zu fangen, muss man das ein oder andere machen, was aber heute verboten ist. Ja. Könnte sein, oder?
Könnte sein, ja.
Muss nicht so sein, kann eine der Ursachen sein. Mhm. Ja. Und dieses Thema, was Hannes gesagt hat mit Alternativködern, das ist natürlich, es kommt jetzt mit Alternativködern, aber es ist ja beim Angeln in der Regel so, damit Leute etwas machen, also damit es eine breite Masse macht, muss es immer ein paar Leute geben, die das im Prinzip vormachen, also im Prinzip wie so eine Vorreiterrolle übernehmen. Und die gibt es ja jetzt gerade, also es gibt ja jetzt immer mehr Leute, auch sagen wir mal Leute, die bekannt sind, die auch so ein bisschen Videos machen und Social Media machen. Die machen das, die posten davon was, die machen Videos. Dann sieht jetzt die breite Masse, aha, das funktioniert, das ist eine Möglichkeit. Und dann wird das natürlich ausprobiert und versucht. Und im besten Fall haben die Leute dann auch Erfolg. Und somit ist halt ein schleichender Prozess in Gang gekommen, dass sich halt das Welsangeln von dort, wo es mal war, heute in eine andere Richtung entwickelt. Und ich will auch nicht mal sagen, dass das eine schlechte Richtung ist. Es ist halt einfach anders geworden. Und es hat halt jetzt so mit diesen Aspekten, mit diesen Alternativködern oder auch dieses Spinnfischen oder Vertikalangeln, was man da alles so machen kann, das ist halt nicht mehr dieses ganz ursprüngliche Welsangeln, wie wir es damals in den Anfangsjahren gemacht haben.
Nee.
Ja? Und das ist dann eben auch die Entwicklung, die man beobachten kann. Aber vielleicht wird dadurch natürlich auch einer breiteren Masse des Welsangeln zugänglich gemacht, weil ja dieses Angeln mit Alternativködern erfordert wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt ein Boot, ja, zum Beispiel.
Nee, das ist ja auch, was dann viele wollen, ne? Die Masse will ja dann auch wissen, wie kann ich es ohne Boot machen? Kann ich auch einen Wels am Rhein ohne Boot fangen? Natürlich kann man das.
Ja.
Aber auch das ist ja nicht das Angeln, was halt diese Ursprünglichkeit, also was wir früher mit diesem ursprünglichen Angeln verbunden haben. Ja, das ist ja ein ganz anderes Setting. Es geht ja um dieses Bootfahren, um dieses dahin kommen, wo keine Wege hinführen, um dieses in der Wildnis sein und so weiter.
Ja.
Ja, das ist das, was früher das Welsangeln ausgezeichnet oder ausgemacht hat, diese Ursprungsform. Und das hat sich mit der Zeit dann alles so ein bisschen aufgeweicht. Wie gesagt, keine Kritik das, oder sonst was, ne? Das ist überhaupt nicht böse oder negativ gemeint, ne? Das ist jetzt alles nur sozusagen analysierend und feststellend, wie es ist, um mal so in eine Richtung von einem Ist-Zustand zu kommen. Was man halt auch sagen muss, das ist halt tatsächlich auch so, was man auch nicht vergessen darf, dass halt seit dieser Zeit also seit diesen Anfangsjahren, unseren Anfangsjahren, die Anfangsjahren der Weltangelei liegen ja noch vor unseren Anfangsjahren. Wir sind ja selber nicht von Anfang an sozusagen dabei. Also ich habe das erste Mal 2007 geangelt auf Wels und das, was da schon vorher abgelaufen ist in Italien, Wallachalle, Harry und so weiter, das sind ja noch mal einige Jahre vorher. Und man darf halt nicht vergessen, was in dieser ganzen Zeit auch an Entwicklung stattgefunden hat in Bezug auf die Welsbestände hier bei uns. Ja, also ich kann schon verstehen, wenn jetzt einer am Rhein wohnt oder auch jemand 200 Kilometer weg vom Rhein wohnt und dann sagt, warum soll ich denn 1000 Kilometer ins Ausland fahren und mich dafür eine Woche hinsetzen, wenn ich einen Welsbestand hier vor der Tür habe, der halt annähernd genauso gut oder genauso gut ist. Und ich kann halt dieses ganze, diesen ganzen Aufwand, das Geld, vielleicht auch ein Risiko sparen, dass da irgendwas passiert, weit weg entfernt im Ausland, wo ich die Sprachkenntnisse nicht habe und so weiter. Da bleibe ich doch lieber hier und spare mir diesen ganzen Aufwand und mache das vor der Haustür. Ja, das ist mit Sicherheit was, was auch bei vielen dazu beiträgt, dass sie eben diese langen Touren nicht mehr so auf sich nehmen und dass dementsprechend weniger Leute dort unterwegs sind. Mhm. Ich habe das Gefühl halt, wie gesagt, es sind weniger Leute insgesamt und die Leute, die du triffst, sind halt immer dieselben. Ne? Man kennt sich. Also es ist jetzt wirklich wie so ein auserlesener Kreis, der aber nicht auserlesen wurde, sondern der hat sich halt einfach, der ist quasi übrig geblieben, weil halt immer weniger Leute gefahren sind und die übrig gebliebenen sind halt jetzt noch da und die treffen sich halt dann noch regelmäßig und kennen sich deswegen auch untereinander. So kommt es mir eher vor.
Naja, so ist es ja. Und wenn man jetzt mal so guckt, da haben wir, glaube ich, gestern Abend auch drüber geredet. Also, so wie ich das wahrnehme, kommt eigentlich auch nichts so nach. Ja, also
ist wirklich auch ganz krass.
Jetzt
ja.
Hier, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt beim Welsangeln oder so, wie es beim Karpfenangeln zum Beispiel ist, ob da jetzt irgendwelche jungen Menschen da dazukommen, wo man auch sieht, hier, die gehen viel angeln und fangen auch Fische.
Das hast du also, schon. Das gibt's.
Dafür bin ich in dem Karpfenbereich zu wenig, aber halt gar nicht drin. Aber mir fällt es halt auch im Welsbereich nicht auf, dass da mal wirklich, dass man mal irgendjemand sieht, wo man denkt, hier, der ist motiviert, der hat Biss, der zieht das durch. Nee, sieht man halt nicht. Und das ist halt auch das, was mich so ein bisschen nachdenklich macht. Und ich vermute halt schon, dass sich das Welsangeln in den nächsten Jahren noch viel krasser von dem wegentwickeln wird, wie das halt vor ein paar Jahren noch war, ja.
Und, ja, hundertprozentig.
Dafür gibt es natürlich auch wieder viele Ursachen und das kann man auch nicht gut oder schlecht heißen. Ich weiß es ja auch, ich meine, ich arbeite ja in der Angelbranche, ich arbeite ja für ZEPCO Black Cat und ich weiß eben auch, dass die Marktzahlen im Bereich Welsfischen auch definitiv rückläufig sind. Jetzt nicht nur in unserer Firma, sondern überall, in jedem Bereich, in jeder Firma, die Wels Tackle verkaufen, die Zahlen sind rückläufig und das bedeutet ja eigentlich, dass die Kundschaft, also der Welsangler an sich, einfach, dass die Kundschaft weniger wird. Und das ist ja auch eine Aussage.
Ja, auf jeden Fall. Die ja nochmal von aus der Richtung quasi das bestätigt, was wir so als Gefühl hatten jetzt die ganze Zeit, dass da irgendwas im Umbruch ist oder rückläufig ist. Ist natürlich nicht geil. Aber wie willst du auch so eine Entwicklung aufhalten, wenn halt tatsächlich da auch keine jungen Leute nachkommen? Weil das ist ja tatsächlich die einzige Sache, wie du es wieder auffangen könntest, ja? Dass Leute nachkommen. Im Idealfall junge Leute, damit die es halt dann auch noch über viele Jahre und Jahrzehnte machen können. Natürlich könnte man der Sache auch dadurch Abhilfe schaffen, dass jetzt einfach irgendwelche Leute nachkommen. Oder sagen wir mal, man Leute abwirbt aus einer Karpfenszene und die plötzlich fürs Welsangeln begeistert. Nur die Frage ist halt, wie willst du das machen? Ja, es ist ja. Du kannst das schon machen, aber ich glaube halt, dass du auch viele, gerade in dem Zeitgeist, in dem wir heute leben, kriegst du halt dann auch viele nimmer damit gelockt, dass du denen irgendwas erzählst von diesem Oldschool-Welsangeln. Wenn du die heute aufs Welsangeln geil machen willst, dann musst du denen wahrscheinlich sowas zeigen wie hier irgendwelche Wopper-Blopper-Videos, wo die da mit einem Oberflächenköder irgendwelche Welse aus den Büschen zockeln.
Das funktioniert halt leider nur selten, ja.
Es funktioniert nur selten, aber das ist halt dann eine legale Sache. Du brauchst nicht nachts, du brauchst nicht mit lebendem Köderfisch, du quälst in Anführungszeichen keine Tiere. weißt du, was ja immer mitschwingt. Der Zeitgeist ist ja auch ein anderer.
Ja, natürlich, genau.
Und aber das ist trotzdem natürlich eine sehr spektakuläre Angelei, wenn sie denn funktioniert und so weiter. Und ich glaube, damit kannst du schon Leute wieder gewinnen. Und das siehst du ja auch in den Klickzahlen, wenn du dir mal Videos anguckst. Das ist ja, es geht ja durch die Decke. Und da kriegst du auch, glaube ich, einen 15-Jährigen dazu, der sagt, boah, das würde ich ja auch mal machen.
Ja, es ist ja, also ich glaube, ein Argument, was man nicht vergessen darf, vielleicht ist es auch einfach der ganz banale Grund der Gesamtwirtschaftssituation geschuldet, dass die Leute einfach auch gar nicht mehr die Kohle haben, um sich jetzt hier für das Welsangeln komplett auszustatten. Weil auch darüber haben wir gestern Abend geredet, wenn du wirklich seriös und ernsthaft diese Uferangelerei betreiben willst, dann ist das schon ein ganz schöner Materialaufwand, also wenn du da betreibst.
Ja, wenn du es mit Boot machst und so, ja.
Genau, und ja, meine ich ja. Also wenn du es richtig, wenn du auch moven willst und willst nicht immer nur vom Auto aus angeln, willst auch die Routen nicht schmeißen, sondern vernünftig platzieren, dann kommst du halt nicht um ein Boot rum. Und mal ganz davon abgesehen, ein Welsdrill ist immer besser vom Schlauchboot als vom Ufer. Ja, das ist ganz klar. Auch für den Fisch ist es besser.
Also das Auslegen der Routen ist auch besser mit dem Boot.
Genau.
Ne? Natürlich geht es ohne, aber mit ist besser. Ne?
Nur dieses Gesamtpaket an Material, was man da braucht, das ist schon echt eine Stange Geld. Und ich glaube, dass dieses Geld auch einfach viele Leute nicht mehr haben.
Ja. Das kann sehr gut sein, ja.
Und ich meine, ich weiß es ja auch, in den Anfangsjahren war ja auch mal eine Zeit lang der Hype auf große Wallerboote da. Dann hat sich jeder Welsangler auch ein großes Wallerboot gekauft. Und dann kam halt die Zeit, wo eBay Kleinanzeigen voll war mit großen Wallerbooten, weil die Leute gemerkt haben, ich nutze es gar nicht wirklich. Vielleicht habe ich auch gar nicht das Geld um so ein Boot. Das bedeutet ja nicht nur die Anschaffung, sondern du musst den Motor warten lassen. Du brauchst vielleicht auch noch eine Halle, wo du das unterstellen kannst. Dann brauchst du das entsprechende Auto, um das Boot ziehen zu können. Und dann brauchst du auch mit dem Boot auch erstmal eine Anwendungszeit. Also du musst auch einfach das Boot nutzen, damit es für dich Sinn macht. Ja. Ja. Und ja, die klar. Leute, die Bootsangeln wollen, die gehen dann einfach irgendwo an den Po, leihen sich dafür eine Woche ein Boot aus, was natürlich auch aus meiner Sicht komplett Sinn macht, ja, weil dann hat man genau diese Rundumkosten hat man halt nicht. Ja, man fährt da runter, muss auch kein Boot durch Europa ziehen, kriegt da vor Ort sein Boot, was auch funktioniert. Und wenn man fertig ist, lässt man das Boot wieder da stehen und fährt nach Hause. Ja. Ja, das macht absolut Sinn.
Ja.
So. Ja, also ich glaube, dass dieser finanzielle Aspekt auf jeden Fall auch mit berücksichtigt werden muss. Mit Sicherheit ist das ein Argument, ja.
Auf jeden Fall. Das ist auch für die Auslandstouren schon wieder ein Argument. Weil auch Sprit, die Fahrtkosten, Sprit, die Maut, das hat Maut, ja alles Sprit, zugenommen. Genau. Das wird alles teurer. Ja,
ja, ja, ja.
Und das stimmt, klar. Also definitiv nicht zu unterschätzen, dieser Aspekt. Ja, krass.
Ja, und du hast ja gesagt, das ist der Zeitgeist, ja. Das kommt halt eben auch noch dazu. Und ich glaube auch, dass diese Entwicklung noch nicht mal nur auf das Welsangeln zutrifft, sondern. Ich meine, ich habe ja als kleiner Junge angefangen bei mir an der Lahn mit dem Angeln. Und zu dieser Zeit gab es an der Lahn auch immer diese sogenannten Opas mit Mofa und ihrem kleinen Gepäck, zwei Teleskopruten.
Der Bumsi.
Und die saßen jeden Tag im Jahr, saßen die irgendwo an der Lahn. Die sind da immer hingefahren mit Mofa, haben ihre zwei Ruten rausgelegt, mit was weiß ich, mit Tauwurm, haben auf alles Mögliche geangelt.
Mhm.
Und waren einfach zufrieden. Das waren einfach Angler. So. Und genau solche einfach Angler-Menschen, dieses normale, ursprüngliche Angeln, sieht man ja heute nicht mehr. Heute ist Angeln immer direkt spezialisiert.
Das stimmt.
Es gibt immer direkt Spezialisten. Egal, ob das jetzt beim Spinnfischen ist oder beim Fliegenfischen oder beim Karpfenangeln, es ist ganz egal. Es gibt immer direkt den spezialisierten Angler. Und das ist dann eben auch schade, weil Angeln ja viel mehr ist. Und ich finde das, ich bin dafür total dankbar, dass ich weiß auch, dass das bei dir so war, das Angeln in dieser ursprünglichen, einfachen Form kennengelernt habe. Bei mir fing das Angeln damals an mit Rotaugenstippen, ja, an der Lahn. Und ich kann tatsächlich auch noch einen Plättchenhaken binden.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und die meisten Leute wissen ja gar nicht, dass es Plättchenhaken gibt.
Mhm.
So, Pose ausbleien, Wasser lesen, das sind ja alles Sachen, die im Prinzip einen guten Angler ausmachen.
Mhm.
Und das verliert sich auch immer mehr. Ich sehe das Angeln mittlerweile, viele angeln im Internet, also viele angeln gar nicht am Wasser, sondern vorm PC oder vorm Fernseher.
Mhm.
Was auch in Ordnung ist, wenn man sich dadurch Entspannung und Erholung holt, dass man sich ein Angelvideo anguckt und sich damit gut fühlt, finde ich das völlig in Ordnung. Ja. Aber ich glaube, dass einfach dieses Angeln komplett sich verändert hat.
Ja, ja, voll.
Und ich glaube, deswegen hat sich auch das Welsangeln verändert, weil Welsangeln ja nur eine Sparte vom Angeln ist.
Ja, und eine sehr kleine noch. Das ist ja schon eine ganz super kleine, nischig, ja.
Eine kleine, eine sehr anspruchsvolle, also in dem Fall auch ja, teilweise hart. Man ist immer so in diesem Konflikt mit Gesetz, ja. Das ist
irgendein Konflikt, Punkt gibt es ja, immer, der irgendeine Grauzone betrifft dann
man
wieder.
Man bewegt sich oft in dieser Grauzone und diese genannten Punkten haben wahrscheinlich dazu geführt, dass sich A, das Welsangeln und vielleicht auch dann dieses gesamte Angeln, das ist so ein Zeitgeist, ja.
Ja.
Ja. Und ich meine, man hat ja auch als Angler in Deutschland keine Lobby, das kommt ja noch hinzu, ja.
Das ist halt generell, wenn halt jetzt die Leute, die komplette Angelgegner sind, dafür sorgen, dass Angler da auch regelmäßig in ein schlechtes Licht gerückt werden und dadurch generell das Angeln einen schweren Stand hat, dann ist es klar, dass halt dann diese kleine Nische, von der wir eben gesprochen haben, das Welsangeln, dass dies halt natürlich entsprechend genauso schwer oder noch schwerer hat. Und ja, alles Faktoren, die da mit reinkommen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch weitere Faktoren gibt. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt noch weiterhin drüber nachdenken würden.
Ja, vielleicht würden wir noch ist welche es dann finden. Auch so, dass diese, sagen wir mal, Opas mit Mofa, die sind natürlich irgendwann so alt, vielleicht sind auch einige von denen auch schon gestorben, die machen das nicht mehr, logisch.
Mhm.
Und dadurch, dass sich das ganze Angeln ja verändert hat, ist das Angeln heute, wenn jetzt junge Leute mit dem Angeln anfangen, also ich meine, ich habe ja in der Schule gearbeitet und da gab es ja durchaus auch Kinder, das wirst du auch bestätigen, in der Schule gibt es schon Jugendliche, die sich fürs Angeln interessieren.
Ja, so, definitiv.
Und was macht ein Jugendlicher, der sich fürs Angeln interessiert? Der setzt sich an den Computer oder an den Fernseher, guckt Angelvideos. So, und dann sieht er Angelvideos und viele Angelvideos zeigen ja das Angeln nicht so, wie das realistische Angeln tatsächlich ist.
Naja, dass man erstmal mit Geduld an die Sache ran muss oder mit Ausdauer an die Sache ran muss, bis es zum Erfolg kommt.
Diese Angelvideos zeigen ja immer in der Regel den erfolgreichen Angler. Also im besten Falle, die meisten Angelvideos haben ja irgendwie einen Fangerfolg dabei.
Ja.
Und das eigentliche, das Angeln ist halt eben auch mit viel Misserfolg verbunden. Und das bekommst du ja nicht gezeigt, wenn du als Jugendlicher dich jetzt für das Angeln interessierst. Denkst du, wenn du angeln gehst, fängst du immer einen Fisch.
Und wenn nicht, dann machst du was falsch und dann verlierst du die Lust.
Und dann verlierst du die Lust.
Ja.
So, was noch hinzukommt, dieser ganze YPC und Wettkampf Holland-Spinnfischer-Hype, der da jetzt entstanden ist in den letzten Jahren, das wird natürlich alles extrem geklickt. Ja, ich gucke mir das auch an. Mhm. Für meinen Mittagsschlaf lege ich mich oft hin und mache irgendwie YPC oder was weiß ich, Zander Pro an, ja,
ja,
und schlaf dabei.
Mhm.
Aber die Jugendlichen, die sich sowas angucken, denken halt, so ist Angeln. Und was sehen die? Die sehen spezialisierte Angler, die das schon lange machen, die ausgestattet sind von einem Hersteller, die haben allerbestes Material. In der Regel haben die auch ein großes Boot, ein fettes Echolot, Live-Technik und fangen immer Fische, immer Riesenfische. So. Und das ist das, was dem Jugendlichen suggeriert wird, wie Angeln ist.
Mhm.
Aber das hat ja gar nichts mit diesem einfachen, normalen Angeln zu tun, womit du und ich irgendwann mal angefangen haben.
Dieses peu à peu instinktmäßig reinwachsen,
richtig,
das ist völlig weg.
Richtig.
Ja.
Und ich glaube, dass das auch der Weg sein wird von dem Angeln in den nächsten Jahren, dass sich diese Gruppe der spezialisierten Angler immer vielleicht vergrößert oder es wird dieses Angeln wird immer mehr spezialisiert werden, immer mehr technisiert werden und ich glaube, dass das auch schon ein Angeln ist, was auch junge Leute noch machen, ne? Weil die sich die Videos angucken, wollen ja irgendwann auch selbst ans Wasser gehen, ist ja logisch.
Mhm.
Was aber bedeutet, dass dieses normale, einfache Angeln immer mehr von der Bildfläche verschwinden wird. Ist nur meine Prognose, ja.
Also meinst du, dass dann quasi es Leute auch gibt, viele Leute, die in dem, was sie machen, top ausgebildet sind, aber sobald wie du sie ihrer Sparte entnimmst, sind sie völlig aufgeschmissen. Also an einem Beispiel, du hast einen Top, ist jetzt fiktiv, ne? Du hast einen Top Raubfischangler, der dir, wenn er das richtige Gerät mit dabei hat, den ganzen Bestand umdreht im Gewässer. Und wenn du aber dann zu dem sagst, komm, wir gehen jetzt mal in einen Karauschentümpel und wir bleiben jetzt mal eine Pose aus, dann ist er überfordert.
Genau das. Also ich meine, ich merke das ja selbst. Ich treffe ja auch immer Leute und dann gehst du mit denen zum Welsangeln und dann willst du Köderfische fangen und dann siehst du, dass die von der Sparte Köderfisch angeln überhaupt keine Ahnung haben.
Das siehst du schon, wenn die das Futter anrühren.
Das geht beim Futter anmachen schon los. Ja. Es ist entweder zu trocken oder zu nass.
Ja.
So. Dann geht's weiter mit Hakenbinden oder wie auch immer. Mhm. Wann schlägt man an?
Mhm.
So. Und das zeigt ja, dass die Leute, die sagen ja dann auch, sie sind Angler, aber vielleicht auch nur für eine spezielle Sache.
Ja, wahrscheinlich. Du hast recht. Es wird wahrscheinlich dieses Ding, dieses, dass man erstmal generell ganz allgemein einsteigt und dann in eine spezielle Richtung geht, das wird es nicht mehr so geben. Das hat sich verschoben.
Ja. Aber
das könnte tatsächlich so sein, ja.
Es wird aber trotzdem weiterhin so sein. Und wenn man davon ausgeht, was man ja auch merkt, dass in vielen Gewässern, auch bei uns an der Lahn, sich die Fischbestände extrem verändern, also auch verkleinern. Das bedeutet ja auch, dass es in Zukunft schwerer sein wird, einen Fisch zu fangen als früher. Und nur weil jetzt jemand sich alle Videos anguckt und das allerbeste Material hat, davon fängt er ja kein Fisch erstmal, ja.
Er braucht halt auch ein Gewässer, was
es hergeben kann, was er braucht. Und das Entscheidende, was er braucht, er ist Angelzeit.
Mhm.
Ja, er muss halt angeln gehen.
Mhm.
So, und das kann halt sein, dass es in dem Bereich halt viele gibt, die das mal so total euphorisch anfangen, die sich dann auch innerhalb von kürzester Zeit alles Mögliche anschaffen. Aber dann, wenn vielleicht nicht sich der Erfolg einstellt oder sich die Lebenssituation verändert, dann noch ganz schnell die Begeisterung dafür verlieren.
Ja.
Und dann wieder aufhören.
Alles hinschmeißen.
So. Mhm. Und wie gesagt, das sind ja nur reine Spekulationen. Aber wenn man so diese Entwicklung beobachtet jetzt, einfach mal, nur mal jetzt reicht ja schon die Entwicklung der letzten 5 Jahre. Ja, wie sich das jetzt in den letzten 5 Jahren schon alles entwickelt hat. Und es ist eine relativ schnelle Entwicklung, die da passiert. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das genauso schnell weitergeht, dann sehe ich das schon so, dass es immer mehr in diese gerade beschriebene Richtung geht und dieses normale Angeln, egal jetzt ob auf Wels oder auf was weiß ich, das wird halt immer weniger. Ja,
ja, das kann schon sein.
Das, weißt du, dass einfach mal sagt, hier jemand da sagt, ich fahre jetzt einfach mal ans Wasser und will mal eine Barbe fangen.
Ja.
Oder ich will einfach
das
mal...
Das wird es mir geben. Das findet ja auch gar nicht statt, wenn du heute YouTube durchschaust, ne? Es ist ja so, die Release-Tage für neue Videos, das ist ja meistens irgendwie sonntags oder so. Und wenn du mal dann am Anfang der Woche guckst, was alles neu kam, dann sind von den neuen Videos, die kamen, eigentlich, weiß ich nicht, 95% Raubfisch-Videos, der Rest sind dann Wels-Videos, aber dass jetzt mal ein Video käme von wegen Barbenangeln am kleinen Fluss, das gibt's ja gar nicht. Dieses Friedfischangeln findet gar nicht mehr statt.
Was es aber mittlerweile auch immer mehr gibt, sowohl in Videoform als auch als neue Disziplin der Angler, würde ich mal sagen. Es gibt mittlerweile ja so eine richtige Tendenz und so auch eine Entwicklung für diese Auslandsreisen. Ja, da ist ja der Sascha ist ja auch jetzt schon ein paar Mal im Ausland gewesen, der war schon in der Mongolei da, zum Taimen angeln, war in Argentinien und war in, was weiß ich, Costa Rica. Das heißt, dieses irgendwo hinfahren in ein ganz anderes Revier, dort halt ein Angelguiding zu haben mit der Idee, da halt irgendeine exotische Fischart zu fangen. Das ist schon eine Entwicklung. Da gibt es zum einen viele Angler, die das machen, die diese Reisen machen. Und es gibt genau dafür auch mittlerweile einige Videos, die man sich angucken kann.
Mhm.
Aber auch das ist ja nicht dieses normale, ursprüngliche Angeln.
Nee.
Ja? Weil das ist ja im Endeffekt auch eine reine Dienstleistung.
Ja, das ist auch völlig losgelöst von allem.
Das ist losgelöst von allem, weil das, was derjenige in so einer Tour erlebt, hat ja überhaupt nichts mit dem Angeln zu tun, was er zu Hause an seinem Heimatgewässer erlebt.
Nee.
Ja, das ist einfach ein Urlaub, wo man sagt, ich möchte das mal machen, was auch völlig in Ordnung ist. Ich will das auch überhaupt nicht verurteilen. Ja. Wenn Sascha mir seine Fotos da zeigt und seine Aufnahmen, die er da gemacht hat, dann denke ich mir, wow, geil, würde ich gerne mal machen.
Ja.
Aber ich mache das halt nicht. Das hat 2 Gründe. Mir ist es einfach zu teuer. Und für mich ist es einfach so, ich kann halt auch nicht als Angelguide arbeiten und mein Geld dann für Angelguiding ausgeben.
Mhm.
Das macht halt für mich, kriege ich im Kopf nicht hin.
Mhm.
Und ich habe halt anglerisch auch nach wie vor in den für mich zugänglichen Gewässern so viel zu entdecken und so viele Variationen auszuprobieren, dass ich noch lange nicht da bin und sage, mir ist jetzt mein Angeln so langweilig geworden, dass ich jetzt irgendwo hinfliegen muss.
Ja, okay.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar. Ja, aber das ist tatsächlich, stimmt, wenn du jetzt mal guckst, hier so Videos beim Felix zum Beispiel, Pinedo, wenn der da Thunfische angeln geht oder sonst irgendwas, sowas sieht man immer mehr, das sieht man ja auch auf verschiedenen Kanälen, dass das immer mehr gemacht wird. Diese GT-Angeln sieht man ganz oft mittlerweile und klar. Die Leute, die die Videos machen, bieten ja meistens auch Touren an oder haben zumindest dann den Kontakt zu irgendwelchen Menschen, die diese Touren veranstalten, das stimmt. Aber wenn man jetzt mal nochmal zu uns, das war ja jetzt sehr allgemein, ja, so eine Bestandsaufnahme allgemein auf das Angeln und die Angelszene, losgelöst vom Welsangeln, was wir jetzt gemacht haben. Und wenn wir jetzt mal nochmal auf dieses Welsangeln zurückkommen, ja, wir haben jetzt zurückgeschaut, wir haben die Gegenwart besprochen und jetzt, wenn man jetzt sagt, was ist die Zukunft des Welsangelns, wo kann das dann hinführen unter allen genannten Aspekten, die da Einfluss haben, dann glaube ich, dass wahrscheinlich die Zukunft so aussehen wird, dass der Großteil derer, die dann noch gezielt auf Wels gehen entweder aktiv angeln, da kann man sich jetzt dann nochmal die Einzeldisziplinen dann im Detail raussuchen, entweder machen sie das oder sofern das Ganze wirklich um sich greift und da, sagen wir mal, ein Hype und eine Begeisterung dafür entwickelt wird, könnte ich mir auch vorstellen, dass halt dann das Ganze über dieses Futterangeln, über dieses Boilie-Angeln einfach dann läuft, weil das ist was, womit du dich nirgendwo angreifbar machst, das ist in ganz, ganz vielen Ländern und Gebieten legal, das kannst du machen, du brauchst dafür keine Köderfische, es läuft sehr bequem, du brauchst keine riesen Organisation, du kannst quasi aus dem Auto raus angeln, und ist dann zwar am Ende Karpfenangeln, nur halt auf einen anderen Zielfisch. Aber ich glaube, dass sich damit viele Leute identifizieren können, weil es halt auch entsprechend bequem ist und die Vorteile vom Karpfenangeln mit sich bringt. Ich sage jetzt mal die Luxusvorteile. Das auf der einen Seite und dann halt, wie gesagt, das Aktivangeln auf der anderen Seite, weil du dort eben auch 100% legal unterwegs bist und natürlich auch Action erleben kannst ohne Ende. Also gerade jetzt dann, wenn man das sich jetzt anguckt, was du jetzt hier die letzten zwei Tage machst, das ist ja schon eine sau interessante Angelei, ja, aus vielerlei Hinsicht. Also zum einen allein das Erleben, dass man einen Fisch so genau sieht und dann so gezielt anwirft und dann zu gucken, was macht er und so weiter. Das ist ja schon was, da springt ja das Adrenalin aus den Ohren raus. Ja.
Ich kann sagen, jetzt sagst du, da springt ja das Ei aus der Hose. Ja.
Auch das ist möglich. Alles ist möglich, ja. Das ist das eine. Und das andere ist halt auch, was du bei dieser Angelei halt lernst über diese Fische. Das ist halt auch wirklich geisteskrank. Also das ist wirklich krass. Das finde ich wirklich hart beeindruckend und super spannend. Und ich glaube, dass das zwei Dinge sind, die dafür sorgen werden, dass sich dafür noch viele, das müssen wir rauscutten, dass du da einen jetzt mal dezent zwischen die Zeilen gepackt hast.
Das war so eine Hintergrundmusik.
Genau. Nee. Ich glaube, dass das zwei Dinge sind, zwei Aspekte sind, die dafür sorgen, dass diese Angelei noch viele Anhänger finden wird. Wenn halt die Menschen dann sagen, okay, ich nehme das Geld in die Hand, was ich für die Ausrüstung brauche. Wobei, und dann drehen wir nochmal uns im Kreis, oder da schließt sich der Kreis vielmehr, wenn die zukünftig halt keine Ausrüstung mehr brauchen fürs stationäre Welsangeln, die ja auch richtig viel Geld kostet, wenn man alles zusammennimmt, dann haben sie das Geld ja sozusagen übrig und können das in eine gescheite Aktivausrüstung investieren und dann ist ja alles gut. Oder wie siehst du das? Nee, meinst du?
Sie ist absolut genauso. Also das, was du gesagt hast, dieses Angeln mit allen möglichen Alternativködern. Ich meine, ich weiß ja, der Wallerkalle hat da ja jetzt sein Klappstuhlangeln da am Neckar angefangen und hat das ja auch wirklich, er macht das ja auch mit Erfolg. Und da gibt es ja mittlerweile echt viele Gewässer, die für solche Experimente und für solches Angeln prädestiniert sind. Und was man natürlich auch berücksichtigen muss, die Welsbestände haben sich auch in den letzten Jahren einfach gut entwickelt. Ja, also es gibt ja mittlerweile in fast jedem Gewässer einen guten Welsbestand. Und dementsprechend ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Wels fängt, auch mit sagen wir mal, vereinfachten Methoden, relativ groß. Ja, das heißt, jemand, der das wirklich mal mit einem gewissen Zeitaufwand betreibt, auch dieses Anfüttern mit Innereien oder was weiß ich, oder mit Boilies, Pellets, keine Ahnung mit was, der wird ja relativ schnell auch Fische fangen, ja. Und deswegen glaube ich schon, dass das eine Sparte sein wird, die das Welsangeln in den nächsten Jahren ausmacht und natürlich dieses Aktivangeln Und Hannes hat es ja jetzt angedeutet, ich habe ja jetzt hier meinen Kajak dabei und das ist dann auch ausgestattet mit Live-Technik. Ich habe mich da ja auch immer dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe, das ist unfair und es hat nichts mehr mit diesem ursprünglichen Angeln zu tun. Das ist auch nach wie vor meine Meinung. Es ist ein Stück weit unfair. Ja, unfair in dem Sinne, weil man ja im Endeffekt wirklich ganz gezielt weiß, wann man wirft, wohin man wirft. Man kann sich ganz gezielt aussuchen, welchen Fisch man anwirft. Und das ist natürlich schon ganz, ganz anders als das, was wir in den Anfangsjahren gemacht haben. Und wenn uns damals jemand erzählt hätte, dass es irgendwann mal die Möglichkeit gibt, sowas so zu machen, dann hätten wir das damals nicht geglaubt. Ja. Aber was ich sagen will, ich habe jetzt dafür auch meine Leidenschaft entdeckt, weil es einfach ein extrem spannendes, ein kurzweiliges und natürlich auch ein unheimlich erfolgreiches Angeln ist. Und es ist jetzt für mich so gerade der absolut perfekte, die perfekte Abwechslung zu meinem harten Stationärangeln. Und deswegen möchte ich das jetzt so auch einfach mal eine Zeit lang weitermachen. Wie lange, weiß ich nicht. Vielleicht wird mir das auch irgendwann wieder langweilig. Aber was Hannes gesagt hat, ich lerne halt unheimlich viel über den Fisch. Ich habe ja meinen ganzen Erfahrungsschatz der letzten Jahre komplett überdacht jetzt durch diese Anglerei, weil ich einfach viele neue Informationen habe, die ich so vorher überhaupt nicht gedacht hätte, dass es wirklich so sein kann, ja. Und das wäre vielleicht sogar mal ein eigenes Thema für so einen Podcast.
Auf jeden Fall.
Weil das würde jetzt definitiv den Rahmen sprengen, wobei ich mir ja sehr sicher bin, dass jetzt der ein oder andere denkt, jetzt sag doch mal, was hast du denn so erfahren?
Ja. Naja, ich meine, man kann ja zwei Dinger mal in den Raum werfen. Allein schon Aufenthaltsorte zu gewissen Wassertemperaturen und Aktivitätsphasen zu verschiedenen Tageszeiten. Das sind ja schon zwei Themen. Ich meine, ich habe es ja selber nur von dir erzählt bekommen und nicht selber jetzt gesehen oder was. Aber das allein sind ja schon zwei Themen. Da könnte man jeweils einen Riesenfass aufmachen. Ne? Und das ist mit Sicherheit was, was man in Zukunft auch machen kann und wird. Aber wahrscheinlich auch dann erst, wenn man sich da noch mehr reingefuchst und rausgefunden hat, was passiert und wo man dann halt tatsächlich auch mehr wieder neue Regeln draus ableiten kann. Richtig spruchreife Regeln, dass man sagt, genau. So ist es immer tatsächlich. Genau. Ne?
Also ich für mich sehe das halt einfach als eine Facette, die mir jetzt im Moment Spaß macht. Und ich lerne ganz viel. Und kann das natürlich, was ich durch diese Fischerei lerne, auch wiederum auf mein stationäres Angeln übertragen, was da natürlich dann auch wahrscheinlich dazu führen wird, dass man dann auch noch erfolgreicher stationär angelt. Und ich sehe das Ganze ich sehe das Ganze große oder das große Ganze. Ja, also für mich ist dieses Aktivangeln mit Live-Technik ein Baustein auf dem Weg zum kompletten Angler. Ja.
Ja.
Weil warum soll man, sagen wir mal, Informationen, die man bekommen kann, sich nicht zunutze machen, dann wäre man ja irgendwie...
Nee,
ja, weiß
also
ich
100%, ich gehe da auch mit. Also ich finde auch das, ich habe eben von Teildisziplinen gesprochen, des Welsangelns, und das zählt für mich genauso als Teildisziplin dazu. Und natürlich alle Erfahrungen aus allem, was man macht, fließen ja in einen Pott nachher zusammen. Und ich finde, da gehört das hier auch dazu und vor allen Dingen... finde ich, sollte man einen Teufel tun und das so abtun und sagen, ach, das ist mir alles scheißegal und da lege ich keinen Wert drauf mit dieser Live-Angelei und so weiter. Okay, wenn es jetzt, also ne, gehen wir mal von den Ergebnissen weg, von den Fangergebnissen, ich stelle mal komplett hin an, aber das, was du und was ihr da in den letzten Wochen, Monaten und Jahren gesehen und gelernt habt, das sind einfach Dinge, die Sachen auf den Kopf stellen und auf den Kopf stellen werden in Zukunft, zumindest in eurer oder unserer Angelei. Und das kann man einfach gar nicht liegen lassen, weil da wäre man ja dumm. Ja, man versucht ja immer so gut wie möglich zu angeln. Und wenn man jetzt weiß, es könnte sein, dass einige Dinge, die wir in den vergangenen Jahren immer gemacht haben, dass das gar nicht so clever war, wie wir es gemacht haben, dann wäre man ja dumm, wenn man das einfach ignorieren würde. Und deswegen sollte man das auf jeden Fall mit reinnehmen. Und was ich noch sagen muss, ich sehe das Ganze auch, ich verstehe, wenn man das mit einem kritischen Auge sieht, diese Live-Angelei und so weiter, und sehe das selber auch, so ähnlich wie Sven's gesagt hat, auch mit einem kritischen Auge. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem noch ein Riesending, so einen Fisch dann trotzdem erstmal zu fangen. Weil nur weil man den genau vor sich sieht und weiß, wo er ist, muss ich ihn trotzdem noch genau anwerfen. Der Köder muss genau so kommen, dass es für den Welt passt. Er muss ihn auch noch nehmen. Und dann muss im Drill auch noch alles gut gehen, weil gerade was das Kajak angeht, da geht die Herausforderung mit dem Moment des Bisses eigentlich erst los, ja. Weil das ist alles eine relativ wackelige Angelegenheit, einen Fisch zu greifen. Wie gesagt, das sind alles nur Sachen, die ich jetzt aus dem erzähle, was ich von dir gehört habe.
Ja, du warst ja heute dabei.
Ich habe es heute einmal gesehen, ja. Habe die Videos von dir gesehen aus dem Sommer. Und also das ist schon, nur weil man das Echolot hat und die Ausrüstung dazu und da ein bisschen rumfährt und die Fische sieht, heißt das nicht, dass man dadurch automatisch Massenfänge hat. Also da gehört schon noch einiges an Können dazu, um die Fische dann zu kriegen. Und deswegen, finde ich, kann man das auch nicht so über einen Kamm scheren und sagen, Livescope angeln, das ist falsch und gecheatet und sonst was. Da muss man trotzdem was drauf haben, um das zu können oder um die Fische da regelmäßig zu fangen und die Großen zu fangen. Und deswegen liegt die Wahrheit da für mich auch wie so oft in der Mitte.
Ja. Vielleicht kann man auch echt an dieser Stelle mal sagen, dass dieses Wallerangeln vom Kajak echt auch eigentlich keine Anfängerdisziplin ist, weil du brauchst wirklich eine gewisse Drillerfahrung und du musst auf jeden Fall auch Erfahrung haben im Umgang mit einem Fisch, ja. Weil nur den Fisch dran kriegen heißt ja noch lange nicht, dass das alles funktioniert, weil der Fisch kommt ja irgendwann ans Boot und man muss den landen, versorgen und etc. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt jemand raten, der das noch nie gemacht hat.
Auf keinen Fall.
Ja. Ja. So, also ich gucke jetzt gerade mal hier aufs Handy. Wir sind jetzt bei 1 Stunde 20. Überrascht mich jetzt selbst, dass wir jetzt so lange gelabert haben, ohne eigentlich vorher das detailliert durchgesprochen zu haben.
Wir haben jetzt gar keinen Plan gemacht. Ne? Wir haben einfach nur gesagt, nee,
aber
das könnte das Thema sein.
Ich fand
das
eigentlich ganz gut, was wir jetzt hier so
ich auch.
Zum Besten gegeben haben. Und wenn man so ein Gespräch aufnimmt, dann denke ich immer, es ist ja echt geil, dass man sowas mal wieder alles sich so erzählt. Ja. Und deswegen, Wir müssen das einfach wieder regelmäßiger hinkriegen.
Und das Coole, was ich aber jetzt gerade bei dem, was wir jetzt hier gesprochen haben, die letzte Stunde 20, was ich daran finde, ist, wir hätten auch das Ding jetzt nicht anschalten können und hätten wahrscheinlich ähnlich uns jetzt hier heute Abend unterhalten. Also das kommt mir jetzt ehrlich vor wie so ein Gespräch, einfach ein Gespräch zwischen uns zwei, wie es auch gelaufen wäre, wenn wir das Ding nicht angeschaltet hätten. Und das ist geil, weil eigentlich wollten wir genau so die Art von Podcast machen.
Ja. Also, das ist ja jetzt auch nur Hannes Meinung oder unsere Meinung.
Vielleicht ist es auch kompletter Scheißdreck.
Vielleicht ist es auch kompletter Scheißdreck. Es würde mich ja trotzdem interessieren und ihr könnt ja gerne mal kommentieren und ihr könnt es auch uns mal schreiben, wie ihr jetzt diese Folge gefunden habt. Und vielleicht könnt ihr uns auch schreiben, welche Themen wir für euch nochmal aufgreifen können, was euch vielleicht interessiert von uns oder generell übers Angeln, übers Welsangeln. Und ansonsten würde ich sagen, ist die Sache jetzt erstmal wieder ganz rund geworden. Also ich bin echt zufrieden mit dem, was wir hier aufgenommen haben. Und vielleicht noch ganz zum Schluss der Hinweis, wenn ihr uns Clan Silur-mäßig ein bisschen unterstützen wollt, dann könnt ihr euch gerne mal auf unserer Homepage umschauen, www.clansilur.com. Da gibt es ganz, ganz viele alte Berichte aus der alten Zeit, also wirklich noch im geschriebenen Wort und mit Fotos von damals. Da könnt ihr euch mal durchklicken. Da ist im Prinzip unsere ganze, zum einen unsere Freundschaft, unsere ganze gemeinsame Angelzeit dokumentiert. Auch das Filmprojekt damals mit Passion Silur ist da nochmal beschrieben. Da findet ihr ganz viele Informationen. Darüber hinaus würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mal in unserem Clan Silur Shop vorbeiguckt. Da könnt ihr euch die coolen Clan Silur T-Shirts mal angucken. Und wenn ihr Bock habt, natürlich im besten Fall auch eins bestellen. Ansonsten immer wichtig, bei YouTube den Clan Silur-Kanal, Clan Silur TV mal zu abonnieren, die Videos auch zu liken. Weil das finde ich auch immer ein bisschen schade, dass wir immer die Videos machen. Und am Ende des Tages kommt da relativ wenig an Klicks und Abonnenten. Ja. Das hat jetzt vielleicht damit was zu tun, dass die Videos nicht oft geguckt werden. Aber
in erster Linie.
Es kann aber auch einfach sein, dass jemand sich ein Video anguckt und den Kanal nicht abonniert. Und das finde ich halt blöd.
Ja, aber das ist aber auch ein Problem von den meisten YouTubern.
Ja, das ist ja bei anderen so.
Aber hier, vielleicht packt man das jetzt gerade am Schluss hier noch mit rein. Du hast gerade Werbung gemacht für die Clan Silur Homepage. Weil wenn ich das jetzt hier sage, dann setzt uns das beide auch noch ein bisschen unter Druck. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben gestern Abend drüber gesprochen, dass wir halt dieses ganze Clan Silur Projekt und auch natürlich inklusive Homepage, dass das immer so ein bisschen, links liegen bleibt und dass das super schade ist. Und jedes Mal, wenn wir uns treffen, reden wir darüber und überlegen auch jedes Mal, was man machen kann. Und ich habe gestern Abend den Vorschlag gemacht, dass ich als meinen Teil beitragen könnte für die Zukunft wieder, dass ich aus meiner Angelei regelmäßig wieder Blogbeiträge beitrage. Das heißt, ich mache pro Session, die ich mache, 4, 5, 6 schöne Bilder oder Bilder halt, von denen ich der Meinung bin, dass sie schön sind, ja. Und schreibe ein paar Zeilen dazu, so im altbewährten Style wie früher, und lad das Ganze dann hoch, beziehungsweise schickst zu Sven. Sven lädt es dann hoch und so wird es dann für euch zugänglich. Das heißt, wenn ihr dann auf die Homepage kommt, wird es im höchstwahrscheinlichen Fall ab demnächst so sein, dass dort auch regelmäßig dann nicht nur alte Berichte, sondern auch neues Material da sind. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und vielleicht kriegen wir auf der Schiene ja dann immer mal wieder
ein bisschen Futter für euch.
Ein bisschen regelmäßiges neues Material auf die Seite. Und was ich ganz besonders geil dran finde, ist halt, dass das Ganze dann auch wieder in dem Stil ist von früher, vom ursprünglichen Welsangeln, vom ursprünglichen klaren Silur, nämlich geangeltes Material in Form von Schrift und Bild auf der klaren Silur-Homepage, so wie ihr das von früher kennt, also so ein bisschen back to the roots mäßig, und irgendwie kann ich mich mit dem Gedanken verdammt gut anfreunden und freue mich jetzt schon drauf, das dann durchzuziehen.
Also das ist zum einen echt eine super Sache, ich freue mich da selbst drauf. Und vielleicht kriege ich dann auch selbst wieder Motivation, auch da ab und zu wieder mal was zu machen. Und ihr habt es jetzt alle gehört, darauf nageln wir den Hannes jetzt fest.
Ja, jetzt machen wir einen Nagler, den Nagelsmann machen wir
jetzt. Das war jetzt ein richtiger Nagler und aus der Nummer kommt er nicht mehr raus.
Nee.
So, ich würde sagen, die Sache ist rund. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns
Dankeschön.
Für euer Interesse und sagen bis ganz bald wieder mal. Macht's gut, geht raus. Fangt euren Fisch und habt vor allen Dingen eine gute Zeit am Wasser. Macht's gut. Ciao.
Ciao.